Herzlich willkommen zu Was geht? N-Club fragt nach. Präsentiert von der Zeit und Ahoi Radio.
Ja, moin moin. Herzlich willkommen zu dieser ungewöhnlichen Zeit. Die normale Zeit in der jetzigen Zeit ist ja eigentlich 15 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr. Wir sind so ein bisschen in die Mitte gerutscht, kriegen aber trotzdem dann ab 18 Uhr noch so ein bisschen auch was von dem Spiel mit. Ich rede von der Orientierung bei der Fußball-EM. Zwei, drei Gesichter gucken mich relativ leer an. Ranja weiß genau, worüber ich rede. Herzlich willkommen, liebes Publikum. Wir sind jetzt zum dritten Mal bei Was geht. Wir sind relativ häufig eigentlich immer auf St. Pauli hier gewesen. Wir haben uns jetzt hier so hochgearbeitet, direkt zu Corny Littmann ins Schmidtchen. Und an dieser Stelle schon mal einen Applaus an Corny, der meine wahnwitzige Idee ganz großartig fand, dass wir hier mal ein bisschen Politik besprechen. Wir sind hier heute unter dem Schirm des N-Clubs. Der hat jetzt gerade vor ein paar Wochen den zum 50. Mal stattgefunden. Wir machen das Ganze jetzt schon seit 2008, dass wir uns über Nachhaltigkeit Gedanken machen, uns austauschen, Leute zusammenbringen, die vielleicht auf den ersten Blick erstmal nicht so zusammengehört haben. Seit Fridays for Future ist da ein richtiger Ruck ja durchs Land gegangen. Und insofern sind wir da tatsächlich auf einem sehr guten Weg. Wir müssen niemandem mehr erklären, wie wichtig Nachhaltigkeit ist. Und deswegen haben wir irgendwann mal im Verlauf, wir haben das Ganze erstmal nur gesellschaftspolitisch angelegt und auf Politikteilnahme verzichtet. Später kam dann N-Club fragt nach dazu und dann haben wir kurz vor Corona, wir sind ein bisschen unterbrochen worden von dieser Pandemie, haben wir mit Was geht angefangen, wo wir bereits Robert Habeck und auch Olaf Scholz schon mal nachgefragt haben, ja, was denn jetzt so geht. Das heißt, das Ganze hat so ein bisschen einen kleinen grünen Anstrich. Es gibt aber auch viel Persönliches, ein paar Einblicke in die beiden Herren, die ich mir heute hier eingeladen habe. Und ich freue mich wirklich sehr über beide, weil im Grunde verbinden mich beide. Ich bin jetzt seit 1996 in Hamburg, bin geboren in Hannover. Das heißt, ich bin jetzt schon länger in Hamburg als in Hannover. Und insofern freue ich mich sehr, dass quasi meine beiden, bei dem einen sagt man Landesvater, ich weiß gar nicht, ob es so ein Kuschelausdruck für den ersten Bürgermeister der Stadt Hamburg gibt, aber das kann er mir ja gleich mal sagen. Ich freue mich sehr über Dr. Peter Tschentscher und Stefan Weil. Herzlich willkommen. So, und vielleicht gibt's noch drei, vier Leute, die sagen, wen hat er sich denn da eingeladen? Noch nie von gehört oder wie auch immer. Wir sind ja hier auf der Reeperbahn, hier laufen ja doch viele lustige Leute rum. Dachte ich, stelle ich sie noch mal ganz kurz mit einer Biografie vor. Sollte irgendwas verkehrt sein, dann zeige ich Ihnen nachher den Kollegen, der das alles recherchiert hat. Sollte alles richtig sein, geben Sie mir nachher noch ein Lütje Lager aus, Herr Weil. Ne? Herr Weil, 1958 wurden Sie, Achtung, in Hamburg geboren, das habe ich tatsächlich jetzt erst gestern erfahren, und sind in Hannover aufgewachsen. Ihr Jurastudium absolvierten Sie an der Universität Göttingen und arbeiteten im Anschluss als Anwalt und Richter in Hannover. 2006 wurden Sie Oberbürgermeister der Stadt und übernahmen das Amt des Ministerpräsidenten Niedersachsens im Jahr 2013. Sie sind verheiratet und haben einen Sohn. Ist das alles so in Ordnung?
Und einen Enkelsohn.
Oh, gut, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch.
Ist neu.
Herr Tschentscher, Herr Dr. Tschentscher, so viel Zeit muss sein, Sie wurden 1966 in Bremen geboren und wuchsen im niedersächsischen Oldenburg. Also es ist im Grunde so ein Niedersachsen-Trio, was jetzt hier so sitzt. Auf nach Ihrem Medizinstudium und der Promotion an der Universität Hamburg arbeiteten Sie als Arzt am UKE. 2008 zogen Sie in die hamburgische Bürgerschaft ein und wurden 2011 zum Finanzsenator der Hansestadt ernannt. Seit dem 28. März 2018 bekleiden Sie das Amt als erster Bürgermeister der Hansestadt Hamburg. Sie sind verheiratet und haben einen Sohn. Enkelsöhne sind jetzt bis heute Mittag nicht bekannt gewesen.
Nein.
Sehr gut. Ja, herzlich willkommen. Herr Weil, wann waren Sie das letzte Mal auf der Reeperbahn? Jetzt können Sie mal noch mal schon mal gleich am Anfang ein bisschen was rauslassen.
Ich sag mal, in meiner Jugend Mainblüte, das ist echt länger her. Ja. Ja, also ich bin auch ein bisschen beschämt. Conny Littmann hat mich eben ein bisschen rumgeführt. Also es gibt in Norddeutschland noch manches für mich zu entdecken.
In den 70er, 80er Jahren, wenn man dann auf die Reeperbahn gegangen ist, dann hat man immer eine sensationelle Geschichte gehabt, wie ein Kumpel, man hat das ja nie über sich erzählt, irgendwie abgezockt wurde. Das hatte ja nicht nur was mit den Frauen zu tun, sondern auch mit den Etablissements, wo Bier für 20 Mark oder so angeboten wurde. Ist Ihnen das auch widerfahren?
Ja, das verschwimmt jetzt ein bisschen im milden Licht der Abendsonne, aber ich habe echt keine schlechten Erinnerungen an St. Pauli, kann ich schon sagen.
Sehr
also
gut.
Ich weiß, dass wir einen echt lustigen Abend hatten. Ich weiß gar nicht, warum es bei dem geblieben ist.
Sehr schön. Herr Tschentscher, vielleicht können Sie Herrn Wall ja mal einladen. Wann waren Sie denn das letzte Mal hier? Wahrscheinlich zu irgendeiner Theaterpremiere oder so. Die Theaterfamilie Littmann, da gehören ja auch noch Aus dazu und Hannes Vater, die sind ja sehr rege. Am Donnerstag gibt es schon wieder eine Premiere. Sind Sie da?
Nee, jetzt am Donnerstag nicht, aber ich bin relativ oft hier. Tatsächlich ja. Premieren. Hier zum Beispiel im Schmidtchen war ich auch bei der Premiere.
Ja.
Ist ja noch nicht so ganz alt, aber vor allem war ich damals vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, als das Schmidt-Theater die ersten Vorführungen gemacht hat, so Wuttke 2 und so, da war ich als Student schon hier und fand das eine geniale Theaterkultur.
Was gibt es denn für Sie für Gründe, Herr Wall, hier nach Hamburg zu kommen? Also viele kommen ja, werden hier mit Bussen angekarrt und gucken sich dann Theater an oder ab nächstem Jahr auch Bundesliga-Fußball. Was gibt es denn für Sie außerhalb der Politik für Gründe, hierher zu kommen?
Also Politik eigentlich nur relativ selten. Also wenn ich mal eingeladen werde, wie jetzt heute oder kürzlich beim Landesparteitag von der Hamburger SPD. Also es ist jetzt kein Gedöns, wenn ich über die Elbbrücken rüberfahre. Das ist ein schönes Gefühl für mich.
Ja.
Mein Bruder und seine Familie haben sehr, sehr lange in Hamburg gewohnt. Der ist jetzt leider gestorben und deswegen bin ich jetzt weniger oft familiär im Hamburg, aber zum Beispiel zum Einkaufen regelmäßig.
Zum Einkaufen?
Ja.
Da wäre ich in Hannover lebend aber nicht drauf gekommen, tatsächlich. Naja, was kauft man denn hier also ein?
Manchmal hat es vor allen Dingen Vorteile, dass mir nicht 10 Leute über die Schulter gucken, was ich einkaufe. Ja,
ich habe gerade beobachtet, Sie sagten, Sie müssen gleich mal sich die Hände waschen und schon folgten Ihnen 8 Leute. Das ist Ihr normaler Alltag, oder? Also das waren jetzt keine Fans, die Selfies machen wollten.
8 Leute wäre außergewöhnlich, aber okay.
Ja.
Ich gucke nicht nach hinten, ich gucke nach vorne.
Okay, sehr gut. Herr Tschentscher, wann sind Sie denn das letzte Mal in Hannover gewesen aus privaten Gründen?
Also wir fahren ja gelegentlich mal Richtung Süden und manchmal wollen wir, wenn wir zum Beispiel Richtung in Urlaub wollen, dann fahren wir abends schon mal los, damit wir raus sind, zu Hause alles eingepackt.
Und so. Ach Quatsch,
echt? Und dann übernachten wir nicht weit von Hamburg, entweder in der Lüneburger Heide zum Beispiel. Oder
wie, Sie machen in einer Stunde schon Pause?
Ja.
Okay.
Ja, wann
also Sie, die Gelegenheit, Sie fahren die nicht Lüneburg- mit dem Fahrrad in den Urlaub, nehme ich an.
Nein, aber... Man hat ja meistens, wenn man in Urlaub fährt, alles Mögliche noch zu tun. Wird gepackt und so, dann muss man noch zu Hause das Wasser abdrehen und so. Das dauert immer so ewig. Und dann machen wir das alles schön und fahren dann wegen nachmittags los und machen schon in der Lüneburger Heide halt.
Okay,
dann,
das ist ja jetzt noch nicht Hannover.
Nee, aber man kann auch in Hannover halt machen.
Ja.
Oder sogar, was weiß ich, ein bisschen weiter noch Richtung Göttingen. Spätestens Fulda ist man dann ja raus aus Niedersachsen und so ist das oft. Das ist nicht... ist jetzt auch nicht seit Jahren immer gleich, aber das ist eine gute Idee, weil wir ja sonst so wenig Gelegenheit haben, aus Hamburg rauszukommen. Und das ist eine schöne Art, auch mal den norddeutschen Raum kennenzulernen, der nicht jetzt Hamburg selbst ist.
So, jetzt sind wir ein bisschen warm, jetzt können wir mal über die harten Themen reden. Herr Wall, warum hat Hannover denn jetzt kein Spiel für die Europameisterschaft bekommen?
Habe ich mich auch gefragt.
Ja, aber also, Sie werden doch derjenige sein, der die Antworten findet.
Ich habe eine persönliche Geschichte mit unserem Stadion. Nicht nur, weil ich da seit jetzt inzwischen 57 Jahren mit meinem Verein leide. Also wenn Sie Fan von Hannover 96 sind, dann erspart Ihnen das Schicksal wenig, kann ich nur sagen.
Ich bin es nie gewesen. Ich möchte das nochmal öffentlich sagen. Ich werde immer wieder gefragt, warum ich nicht Hannover 96-Fan geworden bin.
Man kann sich nicht
aussuchen. Der Funke nicht
also rüber. Ich bin da reingeboren worden und das werde ich jetzt auch nicht mehr los. Ist auch okay. Aber als ich dann zwischendurch war ich auch nochmal 10 Jahre Kämmerer in Hannover und dann habe ich zur WM 2006 von meinem damaligen Chef den Auftrag bekommen, die WM muss nach Hannover kommen. Und das hat dann geklappt. Also wir hatten ein WM-taugliches Stadion, hatten eine super Zeit. Und ich finde für Hannover, wenn ich das mal hier in Hamburg sagen darf, gehört es sich eigentlich dann auch wettbewerbsfähig zu sein und mit einzusteigen in so einen Pitch. Und ja, diesmal ist es aber irgendwie nicht gewesen. Ich habe gehört, der DFB hat gesagt, das sei alles nicht so richtig, ja. Also nicht genug Plätze für VIPs und dieses und jenes. Also da scheinen die hohen Herren aber ihre Ansprüche auch noch gesteigert zu haben in den letzten Jahren.
Also ich sag mal, an der Zweitliga-Zugehörigkeit kann es nicht gelegen haben, weil die Hälfte der EM-Stadien sind von Zweitligisten bespielt. Wenn man jetzt den 1. FC Köln ab 1. Juli als Zweitligisten bezeichnet, der er dann ja nun ist.
Ja, das ist so. Also die zweite Liga entwickelt sich immer mehr so zur Liga der Vereine mit Patina und großen Namen. Und die No-Names, die spielen dann halt in der ersten Liga.
Das sehe ich natürlich ganz
mit
anders.
Mit Ausnahme des FC St. Pauli.
Ich auch
St.
Pauli, das ist, Herr Weil, das
ich
ist,
muss mich erst umstellen.
Das ist ein ganz gefährliches Pflaster hier. Corny ist auch noch anwesend. Also mit dem eine andere Meinung zu entwickeln, ist total schwierig.
Also ich nehme es zurück, behaupte das Gegenteil und sage es nie wieder.
Herr Tschentscher, wie verfolgen Sie denn jetzt die EM? Ist es wirklich nur der eine Pflichtbesuch im Volksparkstadion gewesen?
Ich war zweimal jetzt bei zwei Spielen im Stadion, weil wir dann ausländische Gäste hatten, und zwar sehr hochrangige Staatsgäste. Ja. Und da gehört sich das Protokoll.
Wen haben Sie da getroffen?
Den Ministerpräsidenten von Kroatien, den Ministerpräsidenten von Albanien, den Präsidenten von Albanien. Dann waren wir, das war das erste Spiel.
Aber das reicht ja schon zum Angehen.
Ja, es waren also immer bei allen Spielen, die niederländische Sportministerin war da bei dem ersten Spiel, und aus Polen der
stellvertretende
Ministerpräsident aus Polen.
Ich hatte gedacht, dass das Königspaar hier auch vielleicht mal herkommt, ja, aus Holland irgendwie. Ja, aber
vielleicht, wenn die im Endspiel sind, dann kommt wahrscheinlich das
Königspaar. Ja, aber dann kommen die ja nicht nach Hamburg,
nein,
leider.
Nein, naja.
Und wie verfolgen Sie es sonst? Also gucken Sie es zu Hause
im Dienstwagen? Nee, habe ich dann in Barmbek bei uns im Gasthaus.
Nein, Sie gehen wirklich in so eine Wirtschaft und dann gibt es da Selfie-Alarm.
Ja, was dachten Sie, dass die Kneipen nur auf St. Pauli sind? Es gibt auch in Barmbek eine ganz lebendige
Da gehe ich von aus. Aber ich kann ja zum Beispiel, ich will ja gar nicht von mir reden die ganze Zeit, aber ich kann nicht wichtige Deutschlandspiele oder Spiele meines Vereins, kann ich nicht in der Kneipe sehen, weil wenn da nur einer sitzt, der eine andere Meinung hat. Es gibt ja immer wieder auch dieses Woke, ich bin jetzt nicht für Deutschland, dann finde ich das ganz furchtbar.
Also das habe ich jetzt nicht das Problem. Die waren alle einheitlich für Deutschland. Und das Schöne ist ja, wenn man sich dann aufregt, innerlich, dann mag man ja nicht rumfluchen. Aber einer im Lokal sagt, das ist ja wohl eine Frechheit. Und dann spricht er für alle mit.
Ja.
Und dann, wie soll ich sagen, denn das ist wie so die Emotionen der anderen, die muss man dann nicht auch noch selber entwickeln. Also wir sitzen dann da und freuen uns, wenn die Tore fallen und wenn sie nicht fallen. Wir hatten ja einmal im letzten Spiel da dieses Abseits, wo das Tor eigentlich super war und vorher war es eine Abseitssituation. Mhm. Und da war natürlich Tumult in ganz Barmbek.
Ja, das glaube ich.
Als Nicht-Fußball-Experte, ich dachte, naja, wieso, das Tor war doch 1A. Aber dass dann vorher wiederum so eine Regel ist, wenn die im Lauf sind und dann geht das da um Zentimeter, dann sitzt man da und dann mag ich jetzt nicht, gut, wir sind ja auf St. Pauli, man könnte das zitieren, aber wir sind, glaube ich, auch, werden wir gestreamt?
Ja, wir hören das
alles nicht wiederholen, was die Barmbeker fanden zu dieser Schiedsrichterentscheidung, aber das waren dann deftige Worte und dann sind alle so ein bisschen erleichtert, dass einer mal die Stimmung Ausdruck bringt. Und das ist was ganz anderes, als wenn man jetzt zu Hause auf dem Sofa sitzt, finde ich. Da ist man dann so ein bisschen mit sich alleine und denkt sich, hä, was soll denn das und so. Und wenn das dann 100 andere auch so sind.
Ich lade mir dann immer Freunde ein, die mir das einordnen.
Ja, das
tatsächlich. Haben Sie denn auch ein Tippspiel so firmenintern mit Marcel Schweizer zusammen? Wir haben das in der Fabrik und ich halte mich sehr zurück dabei.
Vielleicht, ich muss er vielleicht mal sagen, ob es das gerade gibt in der Senatskanzlei.
Wir am Chef schon vorbei?
Mal, aber ich glaube, diesmal habe ich es nicht mitbekommen.
Okay, Herr Weil, tippen Sie?
Ich habe deprimierende Erfahrungen damit gemacht. Also nach meiner Erfahrung ist es so, die am wenigsten Ahnung vom Fußball haben, haben die größten Chancen bei diesen Tippspielen.
Das war meine Rede meinen Kolleginnen gegenüber und deswegen, ich bin irgendwie Viertletzter, insofern habe ich fast sehr viel Ahnung. Wie gucken Sie denn jetzt? Ich habe Sie gerade eben schon gefragt, Sie können die Antwort nochmal geben, als wir draußen gestanden haben, ob Sie gleich Fußball gucken im Auto, wenn es zurückgeht, aber nee.
Sie haben nee, also jetzt das Spiel nicht, aber ich habe die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, habe ich jetzt die ganze Zeit über gesehen. Auch so ähnlich wie Peter Tschentscher das eben gesagt hat, so im Biergarten. Oder wir haben am Wochenende Haushaltsklausur unserer Landesregierung gehabt. Dann gab es hinterher gemeinsames Kabinettsgrillen und alle mussten Fußball gucken, ob sie wollten oder nicht. Wegen Teambuilding, so heißt das heute. Und das hat ganz prima geklappt, hat Spaß gemacht. Und beiläufig Niklas Füllkrug, ne? 90.
Ach, der Minute. Ist ja auf einmal Hannoveraner jetzt so. Hier, oder wie?
Naja. Ja, wenn Sie es sagen, dann ist das so.
Haben Sie sich denn irgendwie um Karten bemüht oder sind Ihnen welche angeboten worden? Also ich kriege da immer von Spot 5, der Vermarktungsagentur, so völlige Wahnsinnspreise. 2000 Euro und dann darf man in der Nähe vom Bürgermeister sitzen. Heute mache ich das günstiger. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie sich irgendwie bemüht oder sagen Sie, nee, die Hamburger Kollegen haben mit den Rolling Stones Konzertkarten so schlechte Erfahrungen gemacht. Da bemühe ich mich mal nicht um Karten.
Was soll ich sagen? Ich spare noch immer auf die Bruce Springsteen-Karte hin. Ja. Übernächste Woche bei uns. Nein, habe ich nicht, weil ehrlich gesagt, also die teuren Karten, ich sitze nicht so gern auf der Ehrentribüne, um es mal so zu sagen.
Ja.
Ich finde, dass der Anteil von Menschen, die sich nicht ernsthaft für Fußball interessieren, erstaunlich hoch.
Ja.
Und die Stimmung ist dementsprechend. Und deswegen, also das war sowieso kein Thema, aber auch ansonsten, dann sitze ich lieber mit Kumpels zusammen im Biergarten. Das ist fast genauso schön.
Um den Fußballteil jetzt mal abzuschließen, Herr Tschentscher, Sie wirken schon sehr gequält. Wie weit kommt Deutschland denn?
Das lässt sich aber nicht sagen. Man ist ja jetzt, die Vorrunde war jetzt schon mal sehr gut, fand ich. Ich fand das jetzt auch nicht so schlimm, das letzte Spiel. Einige fingen dann gleich wieder an zu motzen, so, wie kann das alles passieren und so. Das sind ja alles ganz gute Mannschaften. Also, mir haben diese drei Spiele gut gefallen. Und ich hoffe natürlich jetzt, dass es weitergeht. Aber da das so ein K.O.-System ist, ne, reicht ja ein Spiel, wo es schlecht läuft und schon ist man komplett raus.
Also, das haben Sie sehr schön erklärt.
Ja, das finde ich, ist bei diesen Turnieren dann wirklich irgendwann nervt. Ich kann mich erinnern, dass ich schon mal gedacht habe, oh, eine gute Mannschaft und dann waren wir irgendwo im Achtelfinale raus oder so und
Dann
war es nicht so schön.
So, und wie wird's jetzt? Klare Antwort?
Also diesmal hoffe ich ja, dass wir bis nach Berlin, dass die deutsche Mannschaft
verfolgt. Okay, Berlin reicht Ihnen aber. Vize-Europameister. Ich finde, das hanseatisch ist ein Understatement. Jetzt kann der Forscher Hannoveraner kann jetzt sagen, wir wollen Europameister werden oder was ist Ihr Tipp?
Na, ich schwelge immer noch auf Wolke 7, dass wir überhaupt im Achtelfinale sind.
Ja,
ja, ist ja nicht, ist halt keine Selbstverständlichkeit nach den Erfahrungen der letzten Jahre. Ist echt schwer. Und wenn wir nicht vorher auf Spanien treffen, dann kommen wir bis ins Endspiel.
Naja, wir treffen auf Spanien, mutmaßlich, wenn Spanien denn nicht vorher ausscheidet. Das ist leider so. Ja. Der Turnierbaum, so heißt das fachlich, gibt es nun mal leider so her. Aber alles Weitere wissen wir übermorgen, dann sind wir schlauer. Das würde aber ja bedeuten, gegen Spanien vermuten Sie ja eine Niederlage. Ich will einmal das Wort Niederlage sagen, weil wir sind bei der Europawahl. Und da haben im Grunde alle demokratischen Parteien verloren und Niederlagen erlitten. Und auch die SPD, mit der ging es nicht so richtig voran. Man hat dann vor allen Dingen so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, man lenkt von den eigenen Schwächen ab und redet dann über das schwarze Schaf, nämlich die AfD. Wie gehen Sie denn jetzt persönlich mit der Stärke der AfD um? Also noch gar nicht detailversessen, sondern was bewegt Sie da, wenn ich das Wort AfD sage?
Also ich hatte an diesem Wahlabend richtig schlechte Laune. Teils wegen dem SPD-Ergebnis, teils wegen dem AfD-Ergebnis. Und ehrlich gesagt, wenn es noch früher gewählt worden wäre, dann hätte die AfD ja nochmal ganz andere Werte gehabt. Die ist schon in den letzten Monaten dann deutlich zurückgegangen. Und ich finde, die erste Reaktion ist immer, wenn man sozusagen den ersten, naja, teilweise Enttäuschung, Entsetzen oder was auch immer überwundert, wir müssen schon auch bessere Politik machen, die anderen. Also da sind ja ganz viele Menschen darunter, die erwarten, das wissen wir aus Umfragen jetzt nicht, dass die AfD das alles besser könnte, sondern die wollen vor allen Dingen auch ihrer Kritik, ihrer schlechten Laune auch Ausdruck geben. Und die kann man auch zurückgewinnen, aber dafür muss man hart arbeiten und bessere Politik machen. Also ich finde, sowas, so ein Wahlabend ist dann spätestens am nächsten Morgen dann wieder ein Auftrag an einen selber, noch besser zu werden.
Herr Tschentscher, ich nehme an, dass in Barmbek die Werte von der AfD besser waren als bei mir in Eimsbüttel. Da schlugen sich meine Nachbarinnen und Nachbarn so ein bisschen auf die Schulter, weil die gesagt haben, naja, so schlimm ist es ja bei uns nicht. Also in dem kleinen Bezirk rund um die Schule, wo wir zum Wählen gegangen sind. Mit welcher Idee sind Sie denn am nächsten Morgen aufgewacht? Ich hatte so das Gefühl, ich lege mich jetzt hin, schlafe und morgen ist der böse Traum zu Ende. Das war ein bisschen die Hoffnung. Sie sind also da wahrscheinlich realistischer rangegangen.
Ich meine, wir kannten ja die Umfragen seit Monaten und Stefan Weil hat angedeutet, das wäre 3-4 Monate vorher für die AfD noch deutlicher ausgegangen. Das heißt, eigentlich konnte keiner überrascht sein. Die Umfragen sind sehr häufig und sie sind mittlerweile auch recht zuverlässig. Und deswegen fand ich den Wahlabend jetzt nicht super überraschend. Es war leider so, wie man es befürchten musste. Und für uns in Hamburg ist die Sache ja noch ein bisschen besser. Wir sind jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das alles in Erinnerung haben, wir haben jetzt in Hamburg für die AfD 8% gehabt und wir hatten vor 5 Jahren 5%. Das sind 3 Prozentpunkte mehr, jedes Prozentpunkt ist zu viel. Aber es ist jetzt nicht so eine Situation, wo man sagen würde, oh, hier gibt es einen Erdrutsch, sehe ich in Rechtsextremismus. Aber es sind eben ja die Ergebnisse in Ostdeutschland, die einem Sorgen machen. Da ist die AfD ja die stärkste Kraft geworden. Und auch im Westen gibt es ja Länder, in denen die Werte deutlich über den 8% sind. Und das muss einem schon Sorgen machen. Denn ja, wir sind eigentlich immer mit dem Gefühl unterwegs gewesen, dass wir ein sicheres Land, eine sichere Demokratie sind. Und ich bin seit ein, zwei Jahren nicht mehr so ganz sicher, dass wir uns nicht viel stärker noch Sorgen machen müssen.
Aber ist das nicht auch ein bisschen Teil des Problems, dass wir immer wieder auf die anderen gucken? Also am Anfang haben wir gesagt, die Familie Le Pen, die sorgt schon für viele Jahre jetzt schon für Unruhen, mittlerweile die Tochter. Dann haben wir Wessis hier so schön in Hamburg und Hannover gesagt, naja, die im Osten, naja, was soll's, und das wird schon. Aber Sie sagen ja ganz easy, die hatten 5%, jetzt sind sie bei 9. Das ist ja mathematisch gesehen auch wieder eine Verdopplung. Und wenn das so weitergeht, ist das ja doof. Also ist das nicht Teil des Problems, dass wir das so ein bisschen, also in dieser Wohlfühloase Hamburg und Hannover geht es da nicht ganz anders, uns zu wohlfühlen? Und eigentlich, wir müssten jetzt mal richtig loslegen.
Wir haben ja auch schon Phasen gehabt, ich weiß nicht, der Schill, kann sich noch jemand erinnern, der hat ja fast 20% Nein. gekriegt. Ja, aber ich meine, ja, ja. Das war auch so eine Stimmung, ja. So ein bisschen wie jetzt, alle haben auf Ausländer geschimpft und dann war immer alles Mist und es war so eine Pöbellaune in der Politik. Mhm. Und da hatten wir in Hamburg diese fast 20%. So. Und heute kann sich keiner mehr erinnern, dass er die gewählt hat, und wenn es jemanden gibt, dann ist ihm das eher unangenehm, der hat sich ja auch benommen. Habt ihr ja auch mitgekriegt in anderen Bundesländern, der hat ja beim Bundestag eine Rede gehalten. Das war ja, also, ja. Das ist echt ein Reputationsproblem irgendwann. Und ja, deswegen, also ich sage nicht, dass wir in Hamburg nicht anfällig sind auch für Populismus, aber wir sind stabiler in den letzten Jahren. Das ist mein Eindruck. Und
ja, aber wir als Starke müssten doch jetzt den Leuten zeigen, wie es geht. Ich meine, wir Hamburger haben ja schon unseren stärksten Mann nach Berlin geschickt und der wirkt ja auf einmal auch völlig saft und kraftlos.
Ja, Sie Vorgänger können da aber jetzt von Hamburg auch nicht sagen, ich stelle jetzt mal einen Schalter um und dann verstehen die in Sachsen oder so, dass sie nicht AfD wählen sollen. Hm. Also was ich zum Beispiel versucht habe, ich weiß nicht, Stefan, ob das aufgefallen ist, wenn ich als Bundesratspräsident die Gelegenheit hatte, eine repräsentative Situation zu nutzen, um eine Rede zu halten, habe ich versucht, positiv über Vielfalt zu sprechen. Sowohl bei meiner Antritts- wie auch bei meiner Abschiedsrede im Bundesrat habe ich gesagt, wir sind so ein vielfältiges Land und wir haben in Hamburg 2/3 der Jugendlichen haben Migrationshintergrund und diese Vielfalt ist Lebensqualität, ist attraktiv, hat so viele Talente. Und allein dieses positiv über Vielfalt und Internationalität zu sprechen, war so meine Idee, dass man nicht, da kommen jetzt Ausländer, die feiern kein Weihnachten, wo bleibe ich denn, Heiligabend und so. Das ist immer mit so viel Problem und Piefigkeit verbunden in der öffentlichen Diskussion. Und davon darf man sich nicht anstecken lassen. Und ich hatte so ein bisschen die Philosophie, wenn Hamburg die Internationalität feiert und die Diversität feiert, dann kann man doch gar nicht mehr anfangen, mit AfD-Parolen zu kommen. Aber ich habe jetzt kein Patentrezept. Das ist so mein Lebens- und Politikgefühl, dass wir das in Hamburg gut zeigen können, wie inspirierend, wie attraktiv und auch wie zukunftsgewandt Vielfalt ist. Aber ich kann auch nicht gut beurteilen, wie, wenn ich höre, wie Stimmungen in Sachsen sind. Jedes Land hat ja auch eine eigene politische Mentalität und auch eine eigene Geschichte. Und vielleicht gibt es ja auch Gründe, weswegen man im Osten nach über 30 Jahren Wiedervereinigung vielleicht auch frustriert ist, dass bestimmte Dinge nicht so gekommen sind, wie man sich das erhofft hat. Und deswegen können wir weder hochnäsig sagen, die machen da irgendwas falsch, noch können wir sagen, wir machen jetzt mal was anders und dann gibt's eine geringere Gefahr des Rechtsextremismus in Deutschland. Wir haben ja auch in Europa insgesamt eine Lage. Es ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen. Wir haben auch in Europa, in allen anderen Ländern oder in vielen anderen Ländern, diese extremen Bewegungen in eine Richtung gehabt. Und dann auf einmal, jetzt berichtet man aus Polen, dass die Dinge wieder etwas sich, sagen wir mal, normalisieren. Und deswegen heißt es jetzt für uns, für Deutschland, dass wir uns zusammenreißen müssen, dass wir versuchen müssen, diesen populistischen Haltungen was entgegenzusetzen. Und das tun wir. Ich glaube, das kann ich auch für die anderen SPD-regierten Länder sagen, so gut wir bei jeder Gelegenheit, die wir haben. Wir versuchen, weiß nicht, ob Sie das verfolgen, wenn diese Ministerpräsidentenkonferenzen tagen, wir versuchen immer zu sagen, jetzt Leute, die notwendigen und sinnvollen Dinge, die machen wir, aber lasst uns hier nicht in populistische Parolen verfallen. Und es gibt auch Bundespolitiker, die das sich nicht so
Also mit Populismus sollte man nicht auf Populismus antworten, sollte man aber Politik ein bisschen erfolgreicher, populärer verkaufen. Also es ist ja gerade die Idee gewesen, dass man junge Leute irgendwie begeistern will. Die AfD hat das seit 2 Jahren richtig gut drauf, muss man leider sagen. Da wird immer wieder TikTok genannt und dann sieht man, bin nun Kommunikationsberater, aber ich bin da auch ganz häufig, ehrlich gesagt, hilflos und ahnungslos, wenn ich sehe, wie unbeholfen manche Politikerinnen und Politiker bei TikTok auf einmal davor tanzen. Und das ist ganz furchtbar, weil darum geht es ja eigentlich nicht. Man muss ja nur vielleicht auch mal die Sprache sprechen. Und da haben sie ja auch als SPD ja auch ordentlich Haue bekommen für ihre Kampagne. Herr Weil, wie läuft es denn besser?
Also TikTok ist ein ganz gutes Beispiel, worin auch unser Problem besteht, weil Politik ist ja ganz oft nicht schwarz oder weiß, sondern irgendwelche Grautöne. Mhm. Dafür ist TikTok definitiv das falsche Format. Das ist kurz, knallhart. Und das ist etwas, damit kann die AfD super umgehen. So, diese traditionellen Parteien tun sich damit deutlich schwerer. Also müssen wir halt echt dazulernen. Das Zweite ist, vielleicht kann ich das, was Peter eben gesagt hat, noch mal ein bisschen ergänzen, und zwar aus der anderen Perspektive des ländlichen Raums. Also das meint jetzt nicht Hannover.
Nee.
Ja, wollte ich nur mal in Hamburg sagen.
Hamburg zum Beispiel.
Aber wir haben ganz viel ländlichen Raum in Niedersachsen. Und da sehen wir, da sind die Werte deutlich höher für die AfD als in den großen Städten. Und wie kommt das? Weil da ganz viele Leute noch unsicherer sind, was bringt denn nur die Zukunft, als in den großen Städten. Und das ist sozusagen eine vorherrschende Stimmung. Und dagegen kannst du darauf kannst du als AfD gut spielen, auf der Stimmung, und als verantwortliche Politik musst du was gegen diese Stimmung machen. Ein Beispiel, also medizinische Versorgung ist in Hamburg kein Thema, nicht im Ernst. Hier gibt es genug gute, richtig gute Ärztinnen und Ärzte, und da kommt jeder zu der Versorgung, die er haben will. Das ist im ländlichen Raum ist das anders. Da ist medizinische Versorgung ein Top-Thema. Und das kann man sich gut ausmalen, wenn du nicht mehr weißt, ob du gut behandelt wirst im Falle eines Falles. Dann wirst du ein bisschen unruhig, wo du da gerade wohnst. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel, jetzt bei unserem Haushalt, den wir am Wochenende gemacht haben, wirklich einen klaren Schwerpunkt drauf gesetzt, auch alles zu unterstützen, was eine gute medizinische im ländlichen Raum vorantreibt. Müssen das aber auch permanent kommunizieren. Also es ist nicht nur Kommunikation, sondern das Produkt muss natürlich auch stimmen. Und dann kommt noch was dazu. Also im Moment sind ganz viele Leute, wie ich sagte, verunsichert. Und das ist ja auch eine Zeit, wo sich nun rauf und runter alles verändert. Und gerade in so einer Zeit sind dann die Erwartungen an den Staat besonders groß. Also der Staat soll Sicherheit vermitteln, der Staat soll Schutz geben. Das werden wir nie zu 100% schaffen. Aber wir müssen uns bemühen, so viel wie möglich Sicherheit und Schutz zu vermitteln. Und da muss man ja ehrlicherweise sagen, da ist durchaus aktuell noch Luft nach oben. Und in dem Moment, wo wir so eine Stabilität zeigen, und ich wünsche mir auch übrigens deutlich mehr Gemeinsamkeit unter den Demokraten, also nicht nur in den Sonntagsreden, sondern auch alltags, da würde ich ziemlich sicher sein, haben wir auch Chancen, viele von denen zurückzugewinnen, die jetzt aus ihrem Herzen keine Mördergrube machen wollten und AfD gewählt haben. Aber das ist kein Naturgesetz, von denen kannst du auch viele zurückholen. Nicht alle, aber viele.
Wir haben ja gesagt, wir sind hier unter der grünen Glocke der Nachhaltigkeit. Was bedeutet denn das alles für den Klimaschutz? Das ist ja durch die Kriege, durch dieses Aufkommen der AfD alles so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und da machen wir wieder Hochwasser, Hitze draußen und so weiter, Herr Tschentscher. Gibt es überhaupt noch Zeit für sich, darum zu kümmern?
Also erstmal wollte ich noch mal kurz sagen, die populistischen Thesen sind leichter zu vertreten, als die etwas kompliziertere moderne Welt zu erklären. Deswegen haben es Populisten ja so leicht. Die AfD macht sich ja keine Gedanken darüber, wie das alles weitergehen soll mit dem demografischen Wandel und mit der Nachwuchsförderung und allem Kram. Zack, eine Parole raus, das ist schnell gemacht und das klingt schlank. So, wenn man aber die Welt so kompliziert, wie sie ist, die Probleme so kompliziert, wie sie sind, versuchen zu erklären, da brauchen sie halt nicht einen Satz, da brauchen sie 3 bis 5. Und das ist für bestimmte Formate schon zu viel. Deswegen, weil sie sagen, naja, vielleicht müssen wir einfach das, was wir tun, genauso gut erklären wie die anderen oder mit genauso populären Thesen. Es ist nicht so leicht, weil die Welt ist kompliziert. Und da sind wir jetzt beim Umwelt- und Klimaschutz. Das sind ja schon komplexe Themen, die wir da lösen müssen. Und dann kann man das so machen wie Donald Trump, der sagt einfach, zack, das ist alles die chinesische Erfindung beim Klimawandel, brauchen wir alles nicht so, dann sind sie durch. Und wir müssen jetzt anfangen, den Leuten zu erklären, 40% der CO2-Emissionen kommen aus dem Gebäudesektor. Wir müssen alle irgendwie anders heizen. Und dann haben wir noch ein Heizgesetz, was die Leute mittlerweile oft zur Weißglut bringt, weil das haben wir eben, was heißt wir? nicht wir auf Länderebene, das hat der Bund vermasselt. Mittlerweile sagt der Habeck, ja, da hat er wohl tatsächlich ein paar Fehler gemacht. Wir müssen jetzt im Prinzip dieses etwas schwierige Thema, wie kriegen wir die Transformation hin in so einer Stadt wie Hamburg? 2 Millionen Leute, unendlich viel Industrie, Verkehr und all das. Das ist nicht so in 3 Sätzen zu schaffen. Und deswegen bedeutet, gegen Populismus anzugehen, auch zu sagen, ja, wir haben hier ein paar Aufgaben. Ich finde, das muss man immer mit Optimismus vertreten. Und ich bin auch optimistisch. Ich glaube, dass wir das hinkriegen mit der CO2-Reduzierung bis 2030, -70%. Aber man muss es eben super erklären. Man muss auch immer wieder sagen, dass welche Vorteile das alles hat, dass die Stadt ruhiger wird, gesünder wird. Und dass wir tatsächlich auch die Mobilität gewinnen, wenn wir mit dem, was wir jetzt hier an U-Bahn bauen und S-Bahn bauen und Radwegen bauen, wenn das alles fertig ist. Aber in dieser Transformationsphase heißt es, diese ganzen Baustellen, was soll das alles? Da komme ich dann so leicht, das kriegt man nicht mit einem Satz weg. Also ich könnte jetzt zur Baustellenfrage in Hamburg, könnte ich hier bestimmt eine Stunde erzählen, was alle unsere Themen sind und warum wir Glasfaserkabel verlegen müssen, Sielnetze erneuern, weswegen wir das Fernwärmenetz, wegen Klimaschutz, müssen wir dekarbonisieren, neue Leitungen mitten durch Altona bauen. Das ist alles super unattraktiv. Aber wenn man Zeit hat zu erklären, warum das jetzt alles so kommt und warum das dann irgendwann auch wieder besser wird, dann finde ich, kriegt man auch Akzeptanz und Unterstützung. Aber es geht halt nicht immer in 1-2 Sätzen. Und das Problem von Populismus ist, Probleme alle zur Seite schieben, Komplexität der Welt ignorieren, zack, die sind schuld, die sind alle nur doof oder sie sind unwillig oder beides. Und zack, ist man mit sich im Reinen als AfD. Das ist für uns nicht so leicht. Ich will jetzt nicht rumjammern. Ich will nur einmal sagen, wenn Sie als Kommunikationsexperte uns sagen würden, macht's doch so. Ich würde es übernehmen. Also wenn die Botschaft richtig ist und rüberkommt.
Ich warte die ganze Zeit auf einen Auftrag von
aber
der SPD.
Das Patentrezept, wie wir das in einfache Botschaften kriegen, auf ein super Plakat, das ist nicht so leicht gemacht.
Sie vertrauen ja schon einer guten Hamburger Agentur.
Ja.
Trotzdem haben Sie es vermasselt. Aber gut, Herr Weil, Stauprobleme hat man ja auf dem Land nicht, ne? Also damit gibt es schon mal kein Problem.
Nee, das ist nicht das Problem. Aber dafür ein paar andere im Zusammenhang mit Klimawandel und Klimaschutz. Weil wenn ich in der Stadt wohne, dann habe ich ein gutes ÖPNV-System. Da kann ich mir auch eine Alternative zum Auto gut vorstellen. Da wohne ich typischerweise oder jedenfalls sehr häufig in Gegenden, die haben entweder jetzt schon Fernwärme oder sie können es kriegen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, du musst aber bis dann und dann CO2-frei heizen oder musst deine Emissionen reduzieren, damit komme ich auch persönlich klar in vielen Fällen. So, jetzt gibt es aber auf dem Lande gibt's eine neue Gruppe, die heißt, das ist der unsanierte Pendler. Also der unsanierte Pendler, der lebt in einem Haus auf dem Lande, das ist auch sein Haus. Das hat er auch bezahlt oder geerbt, aber er hat nie so viel Geld verdient, dass er es zum Beispiel sanieren konnte. Und deswegen ist es energetisch unter aller Kanone. Und weil er nicht viel verdient, fährt er einen ziemlich alten Verbrenner. Und den muss aber auch täglich fahren, weil seine Arbeit ziemlich weit weg ist. Sagen wir zum Beispiel in Hamburg. Und dann muss er hinfahren und zurückfahren mit dem Verbrenner. Und der sieht jetzt Donnerwetter. Also ich verdiene ziemlich wenig. Ich muss immer mehr zahlen für meine Fahrten, für meine Pendelfahrten. Und jetzt kam dann noch jemand und sagte, übrigens bis dann und dann musst du aber bitte schön deine Heizung modernisieren. Das hat wirklich in Teilen des ländlichen Raums hat das Angst und Schrecken ausgelöst. Das ist eine andere Situation als die, in der wir drei typischerweise leben würden, nehme ich jetzt mal an. Und deswegen ist für mich eine ganz wichtige Schlussfolgerung, wenn ich wirklich Klimaschutz umsetzen will, dann muss ich erstens eine gesellschaftliche Mehrheit dafür haben. Ich muss unbedingt eine gesellschaftliche Mehrheit haben und die kann ich mir nur dann wirklich verschaffen, wenn ich von Anfang an auch die Interessen mitbedenke, zum Beispiel von Leuten, die nicht so viel Geld in der Tasche haben. Wenn ich das nicht tue, dann fahre ich gegen die Wand, wie das beim Heizungsgesetz widerfahren ist. Und insofern, man sagt ja immer, niemand ist zu nichts nutze, er kann auch als gutes Beispiel, als schlechtes Beispiel dienen. Das Heizungsgesetz ist meines Erachtens so ein Fall, da kann man eine Menge draus lernen, in dem Fall, wie man es nicht machen soll, aber auch künftig besser machen kann.
Wenn wir schon über die Pendler, haben Sie ja schon angesprochen, das ist ja ein Thema, was Sie beide ja berührt, weil ganz viele aus Nordniedersachsen, Buchholz, vielleicht auch Lüneburg, ja hier nach Hamburg rüberkommen müssen, manchmal den Anschluss verlieren, weil sie dann vielleicht das nicht so sehr am S-Bahn-Netz angeschlossen sind, wie auch immer. Wie oft ist denn das Thema von Ihnen oder ist das dann zwischen den Behörden?
Na, das ist schon ein Thema in der Metropolregion und das arbeiten wir ja nicht nur mit der Landesregierung in Hannover zusammen, sondern wir sind auch mit den Städten und Gemeinden sozusagen im südlichen Metropolregionraum unterwegs. Aber wir haben ja auch unsanierte Pendler in Hamburg, Stefan. Wir haben Leute, die wohnen in Harburg, ne, da gibt es weit und breit keinen Fernwärmeanschluss. Wir haben Leute in Bergedorf, die sind mit dem Auto unterwegs, weil die Strecke, die sie fahren müssen, die müssen nicht alle ins Zentrum, geht auch nur mit dem Auto. Das heißt, wir haben zwar nicht so ganz flächendeckend, aber wir haben auch solche Lebenssituationen, wo Leute sagen, wie soll ich denn jetzt zurechtkommen? Und deswegen kann man das gut nachvollziehen, dass dort Leute zum Beispiel wir machen jetzt eine Wärmeplanung für ganz Hamburg, damit jeder Bürgerin, jeder Bürger weiß, welche Planung, welche Möglichkeiten habe ich in den nächsten Jahren, klimafreundlich zu heizen. Und wenn man schon mal einen Plan hat und den Leuten sagen kann, okay, für euch kommt das in Frage, dann sind die Leute sind ja nicht gegen Klimaschutz. Die waren nur empört, dass man ihnen da was aufs Auge drückt, wo sie keine Lösung vor Augen haben. Und deswegen war das Wichtigste an dem Heizungsgesetz, wir haben ja dann eins beschlossen, aber wir haben gesagt, es gibt mal eine Übergangsfrist. Die Kommunen machen jetzt eine Wärmeplanung, wo die Bürgerinnen und Bürger dann sehen, welche Optionen haben sie. Und schon ist der Druck raus. Und wenn jetzt noch ein bisschen technologischer Fortschritt dazu kommt, es gibt ja jetzt ganz moderne Wärmepumpentechnik, Solardach auf dem Haus, Solarzellen auf dem Haus. Dann die Förderung, zum Teil bis 70% Förderung. Und schon, ich mache ja öfter mal so Veranstaltungen in Stadtteilen und dann sind da 150 Leute. Und wenn ich dann einmal sage, so, was kostet so eine Wärmepumpen, Solaranlagen, Technik. Nehmen wir mal an, so und so viel 1000. Und 70%, bei kleinem Portemonnaie kriegt man 70% für, dann sind das ja nur noch so und so viel. Das ist ja fast so viel wie eine normale Gasheizung. Dann gucken die Leute ganz anders und sagen, aha, wo kann ich mich denn informieren? Also die Leute wollen ja nur einen Weg und nicht von Latz geknallt, Termin 1.1. und dann musst du sehen, wie du klarkommst. Das ist das, was einfach schlechte Politik auch ist. Und deswegen, glaube ich, haben wir Wege, gerade für Hamburg, auch für die Metropolregion mit dem Pendeln, das war ja noch ein Punkt, da müssen wir eben zum Beispiel, wir brauchen zwei weitere Gleise über die Elbe.
Welches Interesse haben Sie denn, dass die Pendler überhaupt nach Hamburg auf eine vernünftige Art und Weise reinkommen? Sie können ja jetzt auch sagen, nee, wir wollen die Arbeitsplätze lieber in Lüneburg sichern und attraktiver gestalten. Also gibt es da manchmal auch Interessenkonflikte?
Nö, an der Stelle nicht. Also Hamburg ist unbestritten die norddeutsche Metropole. Und als für den Wirtschaftsraum haben wir in Niedersachsen großes Interesse daran, dass es Hamburg gut geht.
Ja.
Das ergibt sich auch bei anderen Oberzentren, war ja Oberbürgermeister von Hannover, und da kann ich das, sagen wir mal, in einem anderen Umfeld auch beurteilen. Am Ende des Tages interessieren die Leute sich für politische Grenzen nur sehr marginal. Sondern sie wollen halt zum Beispiel einen guten Arbeitsplatz haben und sie wollen da anständig hinkommen. Und das ist unsere Aufgabe. Aber ich würde echt einen Fehler machen, wenn ich sagen würde, also alle, die nach Hamburg reinfahren, die interessieren mich nicht. Nee, das sind niedersächsische Menschen, die interessieren mich sehr wohl.
Herr Tschentscher, ich habe Sie gerade abgewürgt. Sie wollen noch zwei Brücken bauen. Mit Brücken hier in Hamburg bauen, ist das ja
weil so eine Sache. Weil wir, glaube ich, das gemeinsame Interesse
haben. Wollen Sie die Kohlbrandbrücke dann recyceln und dann als zwei Brücken von Lüneburg hier ran? Kohlbrandbrücke
ist ein anderes Thema. Aber Stefan, du hast doch mal gesagt, er hat mir mal gesagt, ihr habt in Hamburg nur so eine super Wirtschaftskraft, weil die fleißigen Niedersachsen immer reinpendeln und mithelfen bei euch.
Ja, ich glaube, nur habe ich nicht gesagt.
Aber das ist natürlich ein gemeinsames Interesse, dass wir die Metropolregion quasi mobil halten. Und wir haben eben mit der Elbe diese Barriere. Alle Züge kommen ja aus ganz Schleswig-Holstein, von Kopenhagen an, müssen durch dieses Nadelöhr Hamburg, über den Hauptbahnhof. Und dann alles, was nach Süden geht, muss über die Elbbrücken. Und dort brauchen wir zwei weitere Gleise. Weil wir, wie auch immer wir rechnen, also was alles noch passiert, wenn der Fehmarn-Belt-Tunnel fertig ist, haben wir enorm viel mehr Schienenverkehr im Fern- und im Nahverkehr. Und deswegen brauchen wir zwei weitere Gleise. Das bedeutet, dass wir damit riesen Aufwand alle möglichen Brücken, die zum Teil saniert werden müssen, nach rechts, nach links rücken, zwei neue Gleise in die Mitte. Das ist ein Projekt für 10 Jahren und kostet unglaublich viel Geld.
Aber ist das jetzt schon ein Hilfruf nach Berlin oder aber auch?
Nein, die Deutsche Bahn sagt, sie macht das. Ah. Wir müssen nur unsere eigenen Planungen darauf justieren. Wir müssen zum Beispiel jetzt die Erschließung vom kleinen Grasburg, mussten wir zeitlich umplanen, damit diese zwei neuen Gleise da hinpassen und da also auch zeitgerechter diese Brücken dazwischen gesetzt werden können. Aber das muss man einfach machen, weil wenn wir in der langen Perspektive denken, dann brauchen wir diese Schieneninfrastruktur, damit die Leute nicht gezwungen sind, auch in 10 Jahren noch mit dem Auto ein- und auszupendeln. Und wenn Sie die Leute fragen, die aus Bergedorf oder aus Harburg unterwegs sind ins Zentrum, die sagen, ich habe gar nichts gegen die S-Bahn, ich fahre total gerne S-Bahn, aber sie muss eben fahren. Und die in Bergedorf und in Harburg haben nur diese eine Schienenverbindung und deswegen muss auch dort, die sind 100 Jahre alt, die sind nicht digitalisiert, gar nichts. Die Stellwerke arbeiten noch wie vor 100 Jahren und ständig fällt denn da was aus. Und deswegen auch hier gilt, investieren, das dauert ein paar Jahre, aber dann haben wir eben auch eine, wie man sagt, eine nachhaltige Lösung für die Mobilität. Und ich glaube, daran hat sowohl Lüneburg und Stade und alle haben Interesse daran. Und die sind eher erpicht darauf, dass man sie einbezieht in diese Nahverkehrsplanung und sind ein bisschen schlecht gelaunt, wenn sie mitkriegen, wir denken nur an unsere Mobilität innerhalb Hamburgs. Und deswegen sind wir interessiert und wir machen das auch, dass wir in der ganzen Metropolregion mit allen reden.
Herr Weil, ich habe mal in der Mottenkiste gegraben und ich gestehe ein, ich habe Olaf Scholz auch schon eine ähnliche Frage gestellt. Es geht, wir sind jetzt bei der SPD, es tut mir leid, die 10 Minuten müssen Sie jetzt irgendwie erleben. Und ich habe mal in der Farbenlehre nachgeguckt. Und da steht über Rot, weil es gibt ja, ich glaube nicht mal die Grünen werden so mit Grün in Verbindung gebracht wie Sie mit Rot, weil die Grünen immer noch Sonnenblumen hatten am Anfang und so weiter. Die züngelnde Flamme des Feuers ist rot, die Glut ist rot, rot ist eine warme Farbe. Rot ist mit Leben verknüpft, es bedeutet Energie und Wärme. Rot steht für Freude, Leidenschaft, Liebe sowie Erotik. Grundsätzlich wird man unabhängig vom Geschlecht als modischer wahrgenommen, sobald man die Farbe Rot trägt. Was hat das alles mit Ihnen und der SPD zu tun, Herr Weil?
Also wenn man uns beide sieht, ergibt sich die Antwort von selbst.
Wir tragen ja wenigstens rote Krawatten ab und zu.
Ja, manchmal, genau.
Also, dass die SPD noch deutlich emotionaler werden könnte, als wir uns derzeit präsentieren. Da bin ich sofort bei Ihnen. Und ich werde dieses Argument sofort aufnehmen und in den entsprechenden, wunderbar,
gebe ich Ihnen so
ich werde das,
also Herr Peter, Scholz
du wirst
das
noch ein paar Mal von mir hören.
Herr Scholz kennt das schon.
Was hat er
den habe ich damit, ich habe, vor allen Dingen gab es mehr Gelächter als heute im Publikum, aber das mag an der Hitze liegen hier. Ich kann mich an die Antwort nicht mehr erinnern, aber er hat das auch abgewehrt natürlich.
Das heißt ja abgewehrt.
Naja,
ich greife also, das auf.
Ja, jetzt greifen Sie das mal auf. Also, es ist ja tatsächlich so, und da muss man ja sagen, hier in Hamburg sagt man, der Fisch stinkt am Kopf. Das alles bringt man mit Olaf Scholz nicht in Verbindung und das alles bringt man auch gerade mit der SPD nicht in Verbindung. Also Erotik ist jetzt hin oder her, das, da mag jeder seinen eigenen Geschmack haben. Aber die Leidenschaft fehlt mir tatsächlich durch die Bank. Was ist los?
Also einen Teil haben wir gehabt. Wir haben im Moment so eine Stimmung in der Gesellschaft, da sind die Leute verunsichert. Mhm. Und wenn ich da jetzt leidenschaftlich zum Fortschritt aufrufe, dann werden mir im Moment eine Menge Leute sagen, aber meine Sorge ist gerade eine ganz andere. Darauf muss Politik auch eingehen. Aber wo sie recht haben, und das ist auch eine Kritik, die SPD müssen, glaube ich, auch ein paar andere Parteien entgegennehmen, ist, dass wir viel zu wenig auch zum Ausbringen, warum machen wir das? Also was treibt uns am Ende eigentlich an? Und dass das nicht nur eine Sache vom Kopf ist, sondern vor allen Dingen auch ja letztlich vom Herzen, von den Gefühlen. Mhm. Deswegen, also ich habe dieser Kritik gerade relativ wenig entgegenzusetzen. Mhm. Wir machen das zu cool, wir sind zu nüchtern und das ist gerade für Norddeutsche durchaus eine Herausforderung, da den Schalter umzulegen. Aber umgekehrt, wir gelten ja auch als die Spanier des Nordens und daran können wir uns orientieren.
Aber das Schlimme ist ja, unsere Themen sind eigentlich eher weich, würde ich mal sagen. Also wenn wir als SPD uns darum kümmern, dass man das Leben auch im Alter, in der Rente noch irgendwie genießen kann, das ist eigentlich ein sehr, wie soll ich das mal sagen, sehr menschliches Ziel. Ne? Und da sind andere viel härter und kälter. Die Politik der FDP ist eiskalt eigentlich. Jeder sieht zu, dass dazu was kommt und dann ist gut. Mhm. Dieses, was wir Solidarität nennen, das ist ein bisschen altmodisch, aber das sind natürlich, eigentlich sind das emotionale Themen, dass wir sagen, alle sollen, wir sagen in Hamburg, auch Familien sollen in Hamburg sich das Leben leisten können. Alle sollen sich in Hamburg das Leben leisten können. Das ist ein ziemlich soziales, weiches Thema. Man kann auch cool sagen, tja, wer sich nicht die Wohnung leisten können, können ja ins Umland ziehen. Das ist nicht unser Anspruch. Unsere Politik ist eigentlich mit der Farbe Rot, wenn man das so definiert, eigentlich ganz gut verknüpft. Wir müssen nur vielleicht von der Sprache und vom Stil her ein bisschen anders.
Aber Herr Tschentscher, Leidenschaft hat die in Hamburg auch nur bisher, Ihre Leidenschaft hat doch Herr Kerstan bisher nur kennengelernt, wenn man so den Vertrauten aus dem Abendblatt
und der Zeit irgendwie kann. Stimmt aber nicht alles, was im Abendblatt steht. Fast alles.
Nein, natürlich nicht. Aber in der Mopo steht es dann immer richtig, ja, okay, wie auch immer. Aber das ist ja eine Veranstaltung der Zeit, insofern haben wir jetzt alle genannt. Nein, aber was ich sagen will ist, Sie sind ja auch eher ein Souveräner mit ruhiger Hand und so weiter. Das empfinde ich überhaupt nicht als negativ. Aber Leidenschaft, wo ist die Leidenschaft?
Ja, das ist ja auch ein bisschen typbedingt. Also nehmen wir jetzt mal, wenn Malu Dreyer hier sitzen würde.
Ja.
Also die ist doch,
großartige,
die
lacht Frau
und fällt den Leuten um den Hals und das ist einer der fröhlichste Mensch und sympathisch und alles. Aber wir sind ja nun mal nicht, können ja nicht alle wie Malu Dreyer aussehen.
Also gibt's ich denn jedenfalls irgendwas
bin vom Typus her eben so, wie man hier sitzt.
Aber bei Herrn Weil weiß ich zumindest, dass er sehr leidenschaftlicher Fußballfan ist. Ah. An welcher Stelle sind Sie denn leidenschaftlich? Oder würde das jetzt zu weit gehen?
Ich würde sagen, beim Klavierspielen zum Beispiel.
Ja, aber Sie haben mir mal erzählt, im Silent Piano, da kannst du dann auch nicht so richtig leidenschaftlich
abgehen. Sicher, gerade dann. Da hat man einen Kopfhörer aus, die Nachbarn beschweren sich nicht und dann können Sie richtig...
Okay.
Ohne Rücksicht also auf wie heißt es, Nachbarschaftsprobleme.
Aber niemals mit dem Fuß auf der Tastatur, so wie nein. Julia Wendt das macht.
Ja, nee, der legt ja den Konzertsaal lahm, wenn er richtig in Action ist. Nö, aber ich finde schon, also bei in musikalischen Dingen, also ich höre ja auch viel Musik.
Ja.
So mit
Kopfhörern.
Ja. AirPods oder wie man sagt.
Ja, oder Walkman.
Und da kommen auch die emotionalen Themen, so, nicht?
Ja.
So die Songs von Udo Lindenberg, die Balladen und so. Und das höre ich schon.
Reden wir mal weniger über Sie, gucken wir mal nach Berlin. Auch Olaf Scholz wird das ja vorgeworfen, dass er viel zu wenig Emotionen zeigt, dass er zu wenig erklärt. Das scheint ja jeder erkannt zu haben, nur Olaf Scholz nicht. Jetzt werden Sie Ihren Chef nicht irgendwie öffentlich kritisieren. Aber ich höre ja immer wieder auch aus Berlin, dass da die wütenden Landesfürsten hinreisen und ihn versuchen zu schütteln und sagen, Mensch, jetzt änder mal was. Das ist doch so offensichtlich eigentlich.
Aber das ist nicht der Kern des Problems, Herr Mayer. Helmut Schmidt ist nun der nüchternste und betont unemotionale
Politiker aller Zeiten. Aber der hat seine Politik erklärt.
Ich würde nur sagen, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man ständig mit einer Träne im Auge emotionale
Bekenntnisse in die Welt setzen muss. Nee, ich bin jetzt von der Leidenschaft schon weg.
Genau, ich wollte mal sagen, der Kern des Problems ist etwas anderes. Der Kern ist, erklären wir gut als Politik, was als nächstes ansteht und warum wir etwas machen müssen. Das ist der Kern des Problems. Und da wird jetzt immer wieder gesagt, der Kanzler muss häufiger erklären. Und wenn er mal erklärt, dann versteht man ja auch, warum das die Strategie ist. Okay, das kann man ja als Einschätzung geben. Und ich habe die Zuversicht, dass Olaf Scholz das auch, wenn es wirklich darauf ankommt, sehr gut kann. Also er hat ja zum Beispiel ja diese Zeitenwende-Rede im Deutschen Bundestag. Er hat wirklich,
ja, aber es ist auch schon wieder über ein Jahr her.
Naja, aber es war eine ganz kritische Lage. Und dann hat er die Dinge auf den Punkt gebracht und gesagt, wir brauchen jetzt diesen Ruck. Und so. Und dann gibt es auch positive Resonanz. Also es ist jetzt nicht so, dass Olaf Scholz das gar nicht kann, sondern er ist überall in der Welt unterwegs. Er muss sich mit Biden und Co. da abstimmen. Dann ist wieder der nächste G7-Gipfel und so. Und dann kommt hier einer in Opposition und haut eine These raus und erklärt das nochmal irgendwie flott. Aber das ist natürlich nicht das, was man im Kanzleramt sozusagen von morgens bis abends machen kann. Er ist wirklich in einer extrem schwierigen Lage geopolitisch unterwegs.
Ja.
Es gibt so viele Themen gleichzeitig, wie wahrscheinlich noch nie in den letzten 40 Jahren. Und da muss man auch echt mal einen Helm enger schnallen und sagen, ich muss jetzt durch, eins nach dem anderen. Jetzt steht als nächstes wieder da an, den Haushalt aufzustellen mit der Schuldenbremsvorgabe. Da wird mal eben schnell gesagt, jetzt muss man das mal eben hinkriegen. Aber sobald man wirklich mal anfängt, eine Milliarde aus dem Haushalt zu nehmen, gibt es natürlich große Beschwerde in allen Medien. Und keiner sagt, ja, vielleicht hängt das damit zusammen, dass das Bundesverfassungsgericht ein Urteil gesprochen hat. Also es ist nicht so leicht. Ich will nur sagen, mildernde Umstände für die Politik derzeit. Wir haben eine ganz harte Zeit hinter uns, aber auch noch mittendrin. Und in dem Hintergrund bin ich ziemlich froh, dass Olaf Scholz cool ist, dass er sich auf die wichtigsten Themen konzentriert. Und wenn es dann wirklich nötig ist, auch sagt, so, das ist der Grund, weswegen wir jetzt hier zum Beispiel die Zeitenwende ausrufen müssen.
Aber
darf ich das nochmal ganz kurz ergänzen? Weil wer kennt eigentlich Olaf Scholz besser als die Hamburgerinnen und Hamburger? Der hat sich nicht verändert. Der war ein höchst erfolgreicher Hamburger Bürgermeister, er war vorher höchst erfolgreich, er war ein höchst erfolgreicher Bundesfinanzminister Und jetzt ist er Bundeskanzler, aber er hat sich nicht verändert. Wo ist das Problem?
Aber
nicht,
Veränderungen gehören nicht, ja zum Leben dazu.
Nicht, dass Olaf Scholz so ist, wie Olaf Scholz ist. Ich meine, ich bin so alt wie Olaf Scholz. Und in unserem Alter, da verändert man sich nicht mehr grundsätzlich. Weder zum Guten noch zum Schlechten. Da muss man sich so nehmen, wie man ist. Nee, der springende Punkt ist aus meiner Sicht ein anderer. Erstens, er hat jede Menge international wirklich zu bewältigen. Da bin ich bei dem, was Peter Tschentscher eben gesagt hat. Aber zweitens, wie soll ich denn eine Politik in Ruhe vorbereiten und in Ruhe erklären und dann entscheiden und dann weiter erklären, wenn ich es gleichzeitig mit einer Koalition zu tun habe, wo alles von vorne bis hinten umstritten ist und wo man enorm kämpfen muss, zu irgendwelchen Kompromissen zu kommen, und dann ist man heilfroh, wenn man sie verkünden kann. Das heißt, dieser merkwürdige Modus in dieser Ampel, dass sie sich ununterbrochen streiten wie die Kesselflicker, der verhindert auch eine anständige Kommunikation.
Aber wenn muss man nicht als Leute Chef dann mal sagen, so Leute, jetzt mal hier Butterbeil
fischen. Das höre ich auch oft, aber das gibt es leider nicht her, weil ich kann vielleicht noch am Kabinettstisch mit Richtlinienkompetenz das durchsetzen, was ich für richtig halte. Aber spätestens im Parlament ist Schluss. Da muss ich schon eine absolute Mehrheit haben, im Zweifel. Und auch da muss ich mich immer noch in der eigenen Fraktion durchsetzen. Nein, also wir wünschen uns gerade, dass sozusagen jemand auf den Tisch haut und dann schlagen alle die Hacken zusammen und dann geht es in diese Richtung. Aber das ist mehr, als man in unserem politischen System so haben kann. Dafür hat es andere große Vorteile, mit denen wir bis jetzt sehr, sehr gut gefahren sind. Also ich finde, ein guter Teil der Kritik an Olaf Scholz ist insoweit ungerecht, als am Problem vorbeigeht. Das ist dann so ein bisschen Beauty-Contest und das ist nicht unser Thema, finde ich.
Naja, aber die Wähler, die haben ja jetzt entschieden, dass sie nicht glücklich sind. Und so wird er ja mutmaßlich dann nicht nochmal Bundeskanzler. Und viele Leute müssen in ihrem Freundeskreis mutmaßlich dann um ihren Job bangen. Das kann man ja nicht zulassen wollen, ungeachtet davon. Und tatsächlich auch mal Lob hier auf offener Bühne. Über ihre beiden Koalitionen hört man fast nichts. Natürlich, ich kriege das zumindest hier in Hamburg mit, versucht man Peter Tschentscher gerne mal ein bisschen Jähzorn gegenüber Herrn Kerstan nahezulegen oder was auch immer. Aber im Grunde fühle ich mich hier sehr gut regiert, das muss ich ja mal sagen. Und aus Hannover, ich habe ein paar Leute in den letzten Tagen angerufen, hört man jetzt auch nicht so viele Schwierigkeiten letztendlich. Warum kriegen wir das in Berlin nicht hin?
Das ist ganz einfach, es ist wie im wirklichen Leben. Eine Zweierbeziehung ist einfacher als eine Dreierbeziehung.
Okay. Ich finde, der Satz ist so gut, den lassen wir jetzt einfach mal stehen. Trotzdem müssen wir uns ja mal auch ob des Alters von Olaf Scholz tatsächlich Gedanken darüber machen, wer könnte es denn nun machen? Und da wir ja nicht über Leute reden, also Pistorius oder wie auch immer, die nicht da sind, sondern über die, die hier sind, Herr Weil, welche Qualitäten würden Herrn Tschentscher denn als Bundeskanzler auszeichnen? Herr Tschentscher, Sie ahnen meine Frage an Sie.
Womit soll ich anfangen, Peter? Peter Tschentscher hat eine große Erfahrung, hat einen großen Weitblick. Peter Tschentscher ist jemand, der denkt nach, bevor er entscheidet, bevor er sich positioniert, was ein ganz großer Vorteil ist. Und Peter Tschentscher hat bewiesen, dass er genau die Sprache spricht, die Leute auch brauchen, um zu sagen, jawohl, in den kann ich mein Vertrauen setzen. Denn das ist die eigentliche Währung in der Politik, nicht die Größe der Schlagzeilen oder ob ich jetzt ein griffiges Zitat gerade produziert habe, sondern ob ich auf meine Weise bei Leuten Vertrauen wecken kann und das dann anschließend auch rechtfertigen. Also ich empfehle Peter Tschentscher.
Sehr gut. Herr Dr. Tschentscher.
Ich finde, dass Stefan Weil das noch besser hinbekäme, weil er das alles, was er gerade gesagt hat, für ihn auch gilt. Und was ich wirklich bewundere an jemandem wie Stefan Weil, ist, dass er in einem riesengroßen Bundesland ja nicht nur Hannover kennt als Oberbürgermeister, sondern bis an die ostfriesische Nordseeküste kennt er die Themen. Also genauso detailliert, wie ich das gar nicht brauche, weil wir in Hamburg eben eine Großstadt sind. Wir haben bestimmte Themen gar nicht. Und deswegen bewundere ich wirklich, wie Stefan Weil zum Beispiel in diesem Riesenbundesland von Ostfriesland bis Göttingen die verschiedenen Lebenssituationen, auch die verschiedenen Wirtschaftsräume und so kennt. Und man merkt dir das an, wenn du spontan im Bundesrat sprichst, eine super abgeklärte, fundierte Politiklinie, die Stefan Weil vertritt. Und sowas braucht man. Deutschland ist vielfältig und wir sind in den Metropolen sozusagen ein Teil. Wir sind, vielleicht darf ich das erwähnen, wir sind so ein bisschen die Pioniere der gesellschaftlichen Entwicklung in den Metropolen. Aber um ein Riesenland zu regieren, muss man halt das ganze Land mitnehmen, von Ost bis West, von Nord bis Süd. Und da haben die Ministerpräsidenten der Flächenländer wirklich eine besondere Erfahrung und dadurch vielleicht auch eine besondere Qualifikation.
Herr Tschentscher, hat es in Ihrer Karriere mal die Idee gegeben von anderen möglicherweise, dass Sie nach Berlin gehen? Weil das wäre jetzt so die nächste Stufe. Es gab ja mal die Diskussion, als Herr Lauterbach durch die Talkshows getingelt ist und da waren Sie an zwei gesetzt. Waren Sie an zwei gesetzt?
Also das Gerücht, dass ich vielleicht Bundesgesundheitsminister werden sollte, kam von Herrn Lauterbach selber. Das hat mir im Nachhinein mal jemand erzählt, der in einem Hintergrundgespräch dabei war. Nein, das war nie vorgesehen. Also man kann sich da gar nicht gegen wehren. Ich kann immer nur sagen, nein, wieso sollte ich Bundesgesundheitsminister werden? Das glaubt Ihnen in dem Moment irgendwie keiner. Und ich kann nur sagen, es ist, wie es ist. Ich bin super gerne hier in Hamburg und fühle mich in meinem Amt extrem wohl. Und je länger ich dabei bin, umso mehr Freude macht es fast.
Das sagt man ja immer in der jetzigen Position. Und auch Herrn Weil kann ich tatsächlich geburtsbedingt irgendwie nachvollziehen, dass er gerne in Hannover bleiben möchte. Was müsste denn trotzdem passieren, damit Sie nach Berlin gehen, Herr Tschentscher?
Das sind jetzt immer geschicktere Fragen.
Danke.
Ich bin ziemlich sicher, dass Olaf Scholz die nächste Bundestagswahl gewinnen kann wieder. Wir haben ja, als er das erste Mal antrat.
Sie sind sich wirklich sicher?
Ja, dass er das hinbekommt.
Ich wollte es nur noch mal.
Ja, weil wir haben ja die gleiche Lage gehabt 2020.
Ja.
Das war ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl. Da waren die Umfragen für die SPD so schlecht wie heute. Und irgendwann fokussiert sich doch die Frage in so einem Wahlkampf darauf, okay, Stimmung hier, Stimmung dort, Dinge sind gut oder schlecht gelaufen, jetzt muss man sich entscheiden. Und in dem Moment waren da drei Personen zur Auswahl. Und in dem Moment sagen sich die Leute, im Zweifel will ich lieber, dass Olaf Scholz im Kanzleramt ist. Und bei den Krisen, die wir seitdem erlebt haben, bin ich nach wie vor froh, dass wir einen coolen, einen super fleißigen, gut vernetzten, erfahrenen Politiker im Kanzleramt haben. Ich weiß nicht, wie wir die letzten 2-3 Jahre bestanden hätten, wenn es dort eine flatterhafte oder irgendwie nicht so klar analytische Politiklinie gegeben hätte. Und insofern, man wird das, glaube ich, zum Ende der Legislatur dann nochmal anders einsortieren und dann wird es nochmal einen Wahlkampf geben. Ich denke, das werden die Leute dann auch in der Rückschau noch ein bisschen anders sehen, als es jetzt immer mitten in sozusagen in der Aufregung einer neuen Situation geschieht. Mhm.
Herr Weil, Justizminister auf Bundesebene? Oder gab es andere Gerüchte mal? Hat Herr Lauterbach Sie an drei gesetzt? Oder gab es mal eine Idee nach Hannover zu gehen?
Ich glaube, Bundesgesundheitsminister, also unter keinen Bedingungen überhaupt jemals.
Sie unterschätzen die Attraktivität eines Ministerpräsidentenamtes, Herr Mayer. Wir haben gar nicht die Idee, dass das jetzt eine Karriere ist, nach Berlin zu gehen.
Im Ernst.
Ja, aber trotzdem, Herr Scholz konnte es sich ja auch lange nicht vorstellen und war auf einmal weg.
Also ich hatte 2019 die Situation.
So, jetzt kommen wir doch mal an die Sache.
Und da habe ich es mir auch wirklich, hatte ich einen unruhigen Sommer, habe mir das sehr genau überlegt und habe mich dagegen entschieden, nach Berlin zu gehen.
Ja.
Und ich glaube, das war
Was wäre es denn gewesen?
Das war die beste Entscheidung, die ich für mich treffen konnte.
Ja.
Und eine super Entscheidung auch für die SPD. Also es ging um den Parteivorsitz, der damals offen war.
Okay.
Und da gab es eine Menge, die gesagt haben, mach das mal. Habe ich lange mit mir gerungen. Im Kern ist es nämlich wirklich so, dass diese politische Kultur in Berlin und ich, ja, wir passen nicht so hundertprozentig zusammen. Und wenn man das nüchtern erkennt, kann man damit auch gut umgehen. Man muss halt nur nicht Teil davon werden.
Ja. Wir bleiben noch ein bisschen in Berlin. Wir wollen mal über die anderen beiden Typen sprechen, die da so viel Ärger machen. Ich habe gestern in der Zeitung ein ganz tolles Zitat gefunden, wie ich finde, von Schleswig-Holsteins Finanzministerin Heinold, die ihr Karriereende angekündigt hat. Und die hat gesagt, das Finanzministerium war für mich immer ein Gestaltungsministerium. Ich habe mich mitverantwortlich für den Zusammenhalt in der Gesellschaft gesehen und nicht als Erbsenzählerin, die finanzpolitische Tabellen frisst. Herr Tschentscher, Sie sind ja selber Finanzsenator gewesen. Ist Christian Lindner dazu verbissen und fehlt ihm so ein bisschen das Gestaltungsmoment?
Ach, erstmal darf ich vielleicht sagen, dass ich mit Monika Heinold viele Jahre total eng zusammengearbeitet habe und dass ich jetzt auch ein bisschen bedauere, dass sie jetzt sich entschieden hat, auszusteigen. Sie ist wirklich eine ganz ehrliche und kluge, weise Politikpersönlichkeit. Sie hat wirklich viel Lebenserfahrung, hat es immer eingebracht. Also wir waren sehr froh, dass wir gemeinsam in dieser schwierigen Phase, wie wir mit diesem HSH-Nordbank-Problem umgehen, dass wir uns da so aufeinander verlassen konnten. Sie ist wirklich ein Verlust für schleswig-holsteinische Politik und auch für unsere Nachbarschaft. Christian Lindner ist sehr unerfahren in der Finanzpolitik. Er war ja nie in diesem Bereich. Und aus dem Stand sozusagen Bundesfinanzminister zu werden, man hat das aus meinem Gefühl gemerkt, wenn man dort einen Haushaltsplan aufstellt, da braucht man schon so ein bisschen Feeling dafür, dass es, dass man Dinge auch vermitteln muss und dass man zum Beispiel, was immer ganz schwierig ist in der Finanzpolitik, erst etwas als Zusage schon in der Welt zu haben und es dann wieder einzukassieren. Hm. Das ist extrem ungesund. Hm. Es ist 10-mal einfacher, eine Zusage gar nicht erst zu machen, als sie zu machen und sie dann zurückzuholen. Und das erleben wir gerade in der Bundesfinanzpolitik, dass wir Versprechungen haben, was so alles die Länder so an finanzieller Unterstützung haben. Auf einmal heißt es, nee, das geht jetzt nicht mehr. Also ich weiß nicht, Sprachkitas haben wir irgendwann mal angezettelt, jetzt nehmen wir das alles zurück, haben kein Geld mehr. Das ist einfach schlecht. Und das würde ich eigentlich mir wünschen, dass die Finanzpolitik in Berlin etwas, wie soll ich sagen, weniger, also etwas zuverlässiger ist. Und ich glaube, da ist ein Stück weit Unerfahrenheit in der Finanzpolitik im engeren Sinne im Hintergrund. Deswegen habe ich mal ganz frech gesagt, da fehlt die Erfahrung. Und jetzt ist es halt ein kritisches Thema, wenn die Koalition den Haushalt nicht aufgestellt kriegt für das nächste Jahr bis zur Sommerpause, dann gibt es nach wie vor große Unruhe. Und wir als Länder sind ja auch nicht bequeme Partner in der Diskussion. Wir haben ja auch unsere Erwartungen, weil wir ja auch Zusagen haben, wiederum in unseren Plänen. Und deswegen ist jetzt ganz wichtig, dass sich in Berlin und gerade in der FDP, vielleicht auch in der CDU, mal einmal die Erkenntnis durchsetzt, dass wir zum Beispiel bei der Infrastruktur einen riesen Investitionsstau haben. Die Deutsche Bahn braucht irgendwie 100 Milliarden Euro. Und da kommen wir nicht drum herum. Jetzt einfach zu sagen, Haushalt ist zu, alles zu knapp, das ist dafür nicht die Lösung. Das wird auch eine künftige Bundesregierung. Mal angenommen, es gäbe jetzt eine CDU-Bundesregierung. Könnte die das Problem auch nicht lösen, ohne einen neuen Ansatz zu finden, wie man Infrastrukturfinanzierung in Deutschland macht. Und eigentlich wäre es für eine FDP, die ja für sich in Anspruch nimmt, unternehmerisch zu denken und das auch zu durchschauen, wie also jetzt zum Beispiel Investitionsfinanzierung über lange Zyklen erfolgen sollen, dafür eine Lösung zu bieten. Und dann hätte man auch für den Haushalt eine Chance. Man braucht nur jetzt mal eine grundsätzliche Idee, wie wir in einer Zeit, in der seit Jahrzehnten Autobahnen, Brücken, Infrastruktur im Sinne von der Deutschen Bahn einfach über Jahrzehnte nicht genug investiert worden ist, wie wir da wieder rauskommen. Und das geht nicht, indem man einfach sagt, Kasse ist endlich, zack. Das macht die Sache nicht billiger, weil die Abschreibungen weiterlaufen. Der Substanzverlust geht ja weiter. Und wir haben einfach, wir SPD, dafür darf man das eigentlich sagen, wir haben uns mit der Deutschen Bahn ja mal getroffen. Ich glaube, das war jetzt kein Geheimtreffen. Wie darf ich das sagen? Es ist für die Deutsche Bahn genauso wie für uns in Hamburg. Wir müssen investieren in unser Schienensystem und da geht kein Weg dran vorbei. Und dafür haben diejenigen, die immer nur sagen, Schuldenbremse, 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 dafür haben die keine Lösung. Ich hätte einen Vorschlag. Ich finde, dass man ein kaufmännisches System braucht, um die Infrastrukturfinanzierung in Deutschland abzukapseln von den übrigen Haushaltsfragen, weil es sich lohnt, für Infrastrukturinvestitionen zu Verschuldung, Kredite aufzunehmen, die dann aber auch im zeitlichen Verlauf kontinuierlich wieder zu tilgen. Das kann man organisieren, aber dazu braucht man wirklich mal, sagen wir mal, einen grundlegenden Ansatz und nicht immer nur sagen, wir gucken jetzt mal, wo wir noch was zurechtkürzen. Und das wäre meine Empfehlung, oder wenn Sie mich jetzt gefragt haben, wie macht der Lindner seinen Job?
Wie macht Lindner seinen Job?
Ich habe, so habe ich Ihre Frage verstanden.
Ja, ja.
Ich glaube, dass dort noch nicht wirklich ein Konzept besteht. Und das müsste eigentlich jetzt zügig mal zustande kommen, weil wir sonst nicht über die nächsten Jahre laufen.
Herr Weil, zweigeteilte Frage. Sind Sie auch gegen die Schuldenbremse, so wie Herr Tschentscher und Dorothee Martin?
Nein, ich bin nicht gegen die Schuldenbremse. Das muss ich noch mal sagen. Wir haben sie auch.
Hätte ich gleich gesagt.
Aber wir brauchen ein kaufmännisches Konzept für die Infrastrukturinvestitionen.
Ja, aber kaufmännische Konzepte, der Finanzminister, ich meine, das
man
gehört
doch
zusammen.
Man kann das kapseln, man kann auch eine Einnahmeposition dagegen buchen. Das geht. Man dürfen nicht einfach nur die Schuldenbremse und dann wird wieder für alles mögliche Geld ausgegeben, was gerade an der Infrastruktur vorbeigehen würde. Mhm. Deswegen mein Appell, nicht die Schuldenbremse allein als Maßstab nehmen. Dadurch ist nichts verloren oder gewonnen. Wir müssen ein Konzept haben für die Infrastrukturinvestitionen. Das geht auch gekapselt neben einer kameralen Schuldenbremse, die wir im Bund haben, bei der die laufenden Finanzierungen begrenzt sind.
Ich glaube, im Grunde ist es wie im privaten Haushalt. Also keiner von uns ist gut beraten, jeden Monat mehr auszugeben, als er einnimmt. Ja, das sieht man auf dem Girokonto. Irgendwann ist dann der Dispo fällig. Der ist teuer. Und wenn man es dann noch weiter treibt, sagt die Sparkasse irgendwann, du kriegst nichts mehr von uns. Kein gutes Rezept. Wenn ich aber meine Finanzen im Griff habe, dann kann ich natürlich auch für Investitionen Kredite aufnehmen. Also ich meine, die meisten Menschen erwerben auf diese Art und Weise mal ein Haus oder viele Menschen erwerben auf diese Art und Weise mal ein Haus oder eine Eigentumswohnung. Oder sie kaufen sich ein Auto im Leasingwege. Das ist völlig normal und das ist auch kaufmännisch sinnvoll und Unternehmen machen es auch so. Also was mich schwer irritiert, um auf Christian Lindner zurückzukommen. Ich habe auch mal 10 Jahre lang Finanzer als Stadtkämmerer bei uns in Hannover. Und ich habe das auch so empfunden, wie Sie es von Monika Heinold zitiert haben, nämlich als eine Gestaltungsaufgabe. Der Job von Finanzern ist, die Kasse zusammenzuhalten und trotzdem auch Dinge möglich zu machen. Und damit verträgt es sich aus meiner Sicht überhaupt nicht, so dogmatisch vorzugehen. Das ist das, was mich irritiert. Also wir sind doch hier jetzt nicht auf irgendeinem ordnungspolitischen Kreuzzug, sondern wir müssen richtige Probleme für unsere Gesellschaft lösen. Und an der Stelle wünsche ich mir ehrlich gesagt mehr Pragmatismus, weil das ist der Job des Finanzministers.
Wo wir gerade über Geld reden. Ich habe Olaf Scholz in dieser Reihe gefragt, wie er sein Geld anlegt. Und dieses Zitat ist ein bisschen um die Welt gegangen, weil er gesagt hat, er hat sein Geld auf dem Konto. Wie legen Sie denn Ihr Geld an? Was machen Sie mit der vielen Kohle, die Sie so als Ministerpräsident
verdienen? Na, erstmal werden die Einkommen im öffentlichen Dienst überschätzt. Nein, aber zweitens, also wir haben ein Haus und dann habe ich ein Konto und dann gucke ich mal, was sicher ist. Ich
aber eine, VW-Aktien?
Ich hab
dürfen Sie gar nicht.
Um Gottes Willen, das wäre das Letzte, was ich kaufen würde. Und zwar nicht wegen dem Wert, wenn ich mal, wenn ich mal fertig bin
mit meinem Aufsichtsratsmitglied,
dann werde ich reichlich VW-Aktien kaufen. Ja. Aber an der Stelle ist Schluss mit dem Werbeblock, weil im Moment würde ich einen Riesenfehler damit machen. Nee, aber ich habe eine Beraterin bei der Sparkasse meines Vertrauens, die sagt mir immer, Herr Weil, wir gehen auf Nummer sicher, ne? Und dann sage ich, ja, genau, wir gehen auf Nummer sicher.
Aber das hört sich schon mal verrückter an als der damalige Bundesfinanzminister. Weil der hat ja sein Geld wirklich nur auf dem Konto gehabt und das hat wirklich alle erschrocken.
Naja, ist die Frage, welches Konto, ne?
Ja, gut. Herr Tschentscher, wie legen Sie Ihr Geld an? Sie haben
ja, ein bisschen ganze Festgeld, Straßenzüge im außerdem haben wir eine abgezahlte Eigentumswohnung. Das macht die laufenden Kosten auch ein bisschen entspannter. Und ich habe keine Einzelaktien im Sinne von, ich darf ja zum Beispiel Hapag-Lloyd-Aktien oder sowas. Ich hätte eine Zeit lang jedem empfohlen, habe ich natürlich jetzt öffentlich auch gesagt, Hapag-Lloyd hat eine riesen Zukunft. Aber wir hatten ja einen Aktienkurs von 20. Und wenn ich, also man darf es glaube ich nicht als Politiker, aber da hätte ich natürlich investieren können, weil ich wirklich überzeugt war, dass wir mit dem Erwerb der Hapag-Lloyd-Anteile kein schlechtes Geschäft machen, sondern dass das dann auch wieder nach oben geht. Aber das ist nicht gestattet und deswegen mache ich da auch keine Aktiengeschäfte in diesem Sinne. Und trotzdem bin ich auch eher so der auf Planbarkeit und Sicherheit ausgerichtete Mensch. Mir fehlt auch irgendwie nichts. Also wir sind da fein in unserer Wohnung in Barmbek. Ich brauche jetzt keine großen Häuser mit riesen Parks oder so. Wir fühlen uns so ganz wohl und so ist auch unsere Vermögensanlage sehr konservativ, würde der Banker sagen.
Jetzt haben wir viel zu lange über Herrn Lindner gesprochen. Wollen wir noch mal 2 Minuten über Herrn Habeck sprechen? Ist der auch aufgrund seiner mangelnden Erfahrung da in viele Messer reingelaufen, Herr Weil? Wenn Sie das mal so landesväterlich beurteilen wollen?
Na, wir sprachen über das Heizungsgesetz und ich bin sehr sicher, das würde Robert Habeck nicht kein zweites Mal passieren. Also ich finde schon, dass Robert Habeck definitiv in seinem Amt was gelernt hat und das auch sozusagen umsetzt. Ich finde, der macht alles in allem, wenn ich das so sagen darf, einen guten Job. Dass das auch nicht einfach ist, das ist ja völlig klar in diesen Zeiten. Aber ich habe da jetzt nichts Grundsätzliches zu meckern. Ich will mal ein Beispiel sagen. Also wir haben bei den erneuerbaren Energien wirklich jetzt deutlichen Wechsel der Richtung. Ne? Das dümpelte jahrelang vor sich hin, weil es komplett überreguliert war und nichts kam zustande. Es war alles nicht mehr feierlich. Und jetzt haben wir eine Situation, da ist zum ersten Mal das Recht umgekrempelt worden, einfacher gemacht worden und wir sehen die Ergebnisse. Und da muss ich sagen, hat auch der Minister einfach einen guten Job gemacht. Also mir fällt noch eine Menge ein, was nicht so gut ist, aber jetzt sehen wir es mal positiv.
Ja, Sie haben ja einen grünen Koalitionspartner, die werden ihn husten, wenn Sie hier zu viel Kritik am Bundeswirtschaftsminister äußern.
Ja, das behalten Sie sich selber vor, genau.
Ja. was ja die beiden Länder verbindet, Hamburg und Niedersachsen, ist mindestens die Elbe, wahrscheinlich noch viel mehr letztendlich. Die Leidenschaft der Spitzenpolitiker hatten wir ja schon herausgearbeitet. Wie oft, Herr Weil, haben Sie Herrn Tschentscher, ich will gar nicht nach dem Inhalt fragen, den können Sie gleich sagen, befragt, was machst du da eigentlich im Hafen? Also erst lässt du die Chinesen ran, jetzt verklappst du alles an MSC. Gab es da mal so ein, dass sie sich mal aufklären ließen, irgendwie Anruf?
Nein, Peter Tschentscher hat seinen Hafen, ich habe meine Häfen. Und da haben wir beide mit genug zu tun. Na, ich werde doch jetzt nicht anfangen, mich für Hamburger Hafenpolitik hier irgendwie zu engagieren. Nö, ich lese so dieses und jenes, finde das interessant, aber ich kümmere mich um die niedersächsischen Häfen.
Sehen Sie die tatsächlich als Konkurrenz? Ich meine, Sie können ja Wilhelmshaven jetzt einfach mal vervierfachen im Containerumschlag und Sie werden
nah an Hamburg. Wir könnten den Umschlag in Wilhelmshaven vervierfachen und es wäre immer noch keine Konkurrenz zu Hamburg. Das ist eine andere Liga, ist auch voll in Ordnung.
Ja.
Dass Wilhelmshaven hoffentlich noch weiter sich entwickeln wird, weil es spezifische Vorteile hat, das ist auch wahr. Aber die überragend wichtige Stellung des Hamburger Hafens ist aus meiner Sicht unbestritten, ist auch richtig so. Es tut uns, glaube ich, im norddeutschen Wirtschaftsraum gut, wenn wir sozusagen einen Zentralhafen haben, das ist Hamburg, aber dass wir dann auch noch eine ganze Reihe von anderen Häfen haben, die mit ihren speziellen Qualitäten auch spezielle Verkehre gut bedienen können.
Ja, Herr Tschentscher, würden Sie mal, offensichtlich ist Herr Wall ja der Chef von den besseren Häfen. Haben Sie den mal angerufen, wie machst du das? Oder wollen wir nicht mal gemeinsam, naja, es, Niedersachsen hat ja wirklich viele bedeutende Häfen, alle nicht so groß wie Hamburg, aber man könnte ja doch auch da noch mehr Gemeinsamkeiten machen gegen die bösen Chinesen,
naja, oder? Wir haben ja versucht, Bremerhaven, Wilhelmshaven und Hamburg sozusagen in so eine Terminal-Gemeinschaft zu bringen. Da haben wir aber jetzt nicht unter den Politikern verhandelt, sondern das haben die Terminal-Gesellschaften miteinander verhandelt. Da können Politiker ja ein bisschen Flankenschutz geben und auch sagen, das wollen wir. Leider hat das, es hat aber jetzt nicht an Stefan Wahl in Niedersachsen gelegen, sondern es hat an einem privaten Akteur gelegen, dass wir eben nicht in diese Terminal-Gemeinschaft gekommen sind. Das hätte uns in der Deutschen Bucht, wie wir das nennen, wahrscheinlich gegenüber Rotterdam und Antwerpen ein bisschen stärken können. Aber wir können ja jetzt auch nicht immer nur hinterher weinen, dass einige das nicht wollen, sondern brauchen ja unsere eigenen Lösungen dann. Und die besteht halt daran, dass wir Reedereien an den Terminals beteiligen in Hamburg, so wie das auf der ganzen Welt üblich ist. Das war mit Costco eine kluge und richtige Entscheidung. Gibt übrigens überhaupt keine Probleme. Wurde ja so getan, als wenn jetzt die Chinesen unseren Hafen übernehmen. Jetzt haben wir diesen MSC-Beteiligungsvorschlag. Da wird jetzt ist nicht China das Argument, sondern wird gesagt, jetzt sind die Schweizer oder die Italiener böse Investoren. Nein, wir brauchen Reedereibeteiligung und die sind ganz solide vereinbart, so wie das weltweit der Fall ist. Und daraus erwarten wir Ladungsbindung und auch Investitionen in mehr Effizienz unserer Terminals. Leider sind wir nicht so effizient wie Rotterdam und Antwerpen, schon gar nicht wie chinesische Häfen. Und deswegen brauchen wir Investoren, wir brauchen Ladung, Auslastung und kommen damit wieder ein Stück nach vorne. Das ist die Idee.
Ja. Herr Wall, wie oft gucken Sie denn neidisch nach Hamburg? Außer wenn es jetzt um Fußball geht, weil wir jetzt einen stolzen Bundesligisten haben. Gibt es so Punkte, wo Sie sagen, Mensch, der Kollege, der macht da einen richtig guten Job oder der hat dieses und jenes? Die EM hatten wir alle schon.
Also, ich meinte, Sie haben mir die Antwort aus dem vorweggenommen. Ich werde tatsächlich mit dem ersten Spieltag an immer neidisch schauen, was der FC St. Pauli in der ersten Liga hinkriegt und dann mich dann auf den nächsten Spieltag der zweiten Liga freuen.
Ja, aber da treffen Sie dann Herrn Tschentscher, weil der ist, glaube ich, dem HSV auch näher als St. Pauli, oder?
Ist das so? Das darf ich jetzt nicht sagen.
Na ja, gut, da haben Sie die Antwort mitgegeben, glaube ich.
Aber ich freue mich, ich habe mich schon sehr gefreut, als jetzt der FC St. Pauli aufgestiegen ist. Wir hatten auch eine so super Stimmung im Rathaus wie seit langem, nicht?
Ja.
Die Mannschaft war so,
ja, das war
so inspirierend und das war richtig ein richtiges Fest.
Aber gibt's so,
kann ich gut verstehen,
gefeiert.
Kann ich gut verstehen, weil das ist wiederum das Schöne, wenn man Fan von Hannover 96 ist. Ich bin mit meiner Mannschaft im Laufe meines Lebens 8-mal abgestiegen.
Aber auch 8-mal
aufgestiegen. 7-mal. Das 8. Das steht jetzt, eigentlich müsste er mal wieder kommen. 7-mal aufgestiegen und das waren immer großartige Momente in meinem Leben. Also dafür nimmt man das ganze Leiden zwischendurch in Kauf.
Ja.
Und dann haben Sie noch gefragt, was ich toll finde in Hamburg. Ich finde, Hamburg hat eine wirklich spürbar hohe Lebensqualität, das viele Wasser und Grün, das macht eine Masse aus. Ich finde in Hamburg auch eine richtig gute Stadtplanung. Also zum Beispiel, es gab ja jede Menge Ärger um die Elfi. Aber unter dem Gesichtspunkt der Stadtentwicklung und des Stadtmarketings war das ein wirklich großer Wurf, muss man sagen. Und last but not least, nach allem, was ich so sehe, würde ich sagen, das ist schlichtweg eine gut regierte Stadt. Dafür gibt es ja auch Gründe.
Hört sich ein bisschen an, als wäre Hamburg ein relevanter Altersruhesitz für Sie, oder? Ich meine, im Alter will man doch der Kultur nahe sein, zur Elbphilharmonie gehen, gute und medizinische Versorgung
da
haben.
Da unterschätzen Sie gewisse Oberzentren inmitten der norddeutschen Tiefebene. Waren Sie eigentlich schon mal in Herrenhäuser Gärten?
Ich bin Hannoveraner.
Ja, aber ich dachte, Sie sind da so früh weggezogen.
Da wird man als Kind ja hingezwängt, sozusagen.
Ja. Unbedingt. Also Sie haben eine frühkindliche Störung an der Stelle. Das ist blöd.
Ja, es ist tatsächlich so. Aber viele Sachen haben sich auch als gut erwiesen. Ich wurde von meinem Onkel immer in die Museen geschleppt. Und seitdem habe ich so einen Kunstfimmel, das wissen meine Kolleginnen und Kollegen, also dem Sprengelmuseum sei Dank. Weil das wäre so ein Punkt, den ich für Hannover und immer...
Seitdem Sie das letzte Mal da gewesen sind, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre.
Nein, ich war im Januar in den Sprengelmuseum. Ach,
bei Beckmann und Picasso. Ja, richtig. Das war eine schicke Ausstellung.
Nee, Picasso habe ich verpasst, das ging nur bis 15. Juni.
Und da war ich schon, Jammer.
Ja, ja.
Also schön, aber es ist ein Kenner, merkt man schon.
So, danke. Kleiner Insider-Talk, Herr Tschentscher. Gibt es irgendwas, was Sie neidisch machen würde? Vielleicht wirklich die Kästner- oder Sprengelgesellschaft?
Also es gibt natürlich total schöne Landschaften und Regionen in Niedersachsen, wo ich...
Das ist jetzt
also,
so eine Politiker-Antwort.
Nee, aber
jetzt mal eine mit Leidenschaft. Mir
stimmt es. Also wir sind sehr oft in der Lüneburger Heide.
Ach ja, hatten wir ja.
Letztens im Harz.
Ja, sehr schön.
Dann, ich habe schon als Jugendlicher das Willem-Busch-Museum gerne besucht, weil ich so ein Willem-Busch-Fan bin von Kindesbeinen an.
Ja.
Also ich finde, man kann jetzt nicht sagen, Hamburg ist genial und drumherum ist alles, dann fällt alles ab. Ich meine, der Schöne an Hamburg ist ja auch das Umland. Ich meine, dass wir jetzt zwar eine Metropole sind mit allen, mit Kultur und Wissenschaftseinrichtungen und der Wirtschaftskraft ist das schön, aber wenn man jetzt nicht raus könnte mal Richtung Nord- oder Ostsee oder wie gesagt auch mal in die Lüneburger Heide, dann wäre das ja alles nicht so attraktiv. Ich finde, Umland und Metropole gehören zusammen oder Zentrum der Metropole. Und wir sind ja alle mit einem Bein in Hamburg irgendwie schon ein bisschen auf schleswig-holsteinischen und niedersächsischen Grund. Ganz viele Leute sind am Wochenende an Nord- und Ostsee. Und die Niedersachsen und Schleswig-Holsteiner, die Hamburg nahe sind, fühlen sich auch ein Stück mit einem Bein irgendwie mit Hamburg, hamburgisch. Also insofern würde ich das jetzt gar nicht so unterscheiden wollen. Das Schöne an Hamburg ist auch das Umland. Das Schöne am Umland ist, dass man hier im Zentrum alles besuchen kann, was man so an Wissenschaft und Kultur genießt.
Also Ihr Altersruhesitz Lüneburger Heide?
Ja,
oder zu den Wurzeln,
also ich bin auch so ein Nordsee, ich bin auch ein Nordsee-Fan. Also aufgewachsen bin ich ja, wie Sie erwähnt haben, zu Anfang in Oldenburg und da fuhr man schon mit der Klasse, mit der Klassenfahrt ging dann auf die Insel, auf eine Nordseeinsel. Und ich war eigentlich, wenn es im Sommer Gelegenheit gab, waren wir halt hinterm Deich, also an der ostfriesischen Nordseeküste. Und deswegen ist für mich das so ein bisschen ein Stück weit auch Heimatgefühl. Ich liebe diesen Deich und dahinter ist dann das die Nordsee und dann ist das auch Watt und so. Das ist für mich das Meer. So. Und Ostsee ist dagegen aus meinem Gefühl dann eher so ein bisschen langweilig. Das ist kein, gibt es auch nicht das Hochwasser und so. Also da bin ich irgendwie...
Muss man Daniel
Günther fragen. Ja, wenn nicht gerade Katastrophe ist. Also ich bin da so ein bisschen norddeutscher Typ und kann mir gut vorstellen, wenn ich mal in Rente
mit wäre, Ole von Beust auf Sylt.
Ja, Sylt war ich allerdings ganz selten. Ich bin nicht der Sylt-Kenner.
Ja, das hat ja jetzt auch irgendwie Geschmäckle, jetzt Sylt zu erwähnen, ne? Seit dem Video.
Nö, wieso? Das ist ja, man macht ja, wie heißt dieser eine Gag so? Ja, fahrt ihr dieses Wochenende nach Sylt? Nee, wir wollten mal aus Hamburg raus oder so. Also Sylt ist ja im Grunde Hamburg besiedelt und annektiert. Aber da bin ich einfach sehr selten gewesen.
Ich kriege Zeichen und das bedeutet, ich habe noch drei Fragezettel, die ich nicht gestellt habe. Sie sind also recht herzlich nochmal eingeladen, damit ich diese drei Fragezettel befragen oder ablesen kann. Wir haben jetzt noch die Fragen der anderen Leute. Das kennen Sie, Herr Tschentscher, aus dem Gute Leute, das Hamburg-Gespräch, was alle 14 Tage bei Ahoi Radio läuft. Und meine Kollegin Jussi nimmt sich jetzt ein Mikrofon und Sie kriegen doch mal, ich habe 5 Leute benannt, die eine Frage stellen können. Ich sehe jetzt Andrea Gerhardt hier vorne. Andrea Gerhardt stellt sich mit 2 Sätzen gerne selber vor, damit Herr Weil auch weiß, wer du bist.
Ja, sehr gut, das Mikrofon ist an. Mein Name ist Andrea Gerhardt, ich bin Schauspielerin, Moderatorin, surfe auf der grünen Welle mit meinem Podcast 2 vor 12, der dreht sich um Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Ich glaube, ich lebe schon seit 2002 in Hamburg, also schon eine ganze Weile, sehe mich also mehr als Hamburgerin als Hessin. Und ich muss eine Sache, bevor ich jetzt meine Frage stelle, loswerden, weil es wurde so viel gesagt. was man jetzt hier kommentieren oder worüber man diskutieren könnte. Ich finde das erstmal, ich bin höflich erzogen, also ich möchte etwas lobend erwähnen, nämlich dass ich eher das Gefühl habe von Kooperation statt Konkurrenz bei Ihnen beiden. Das ist mir extrem positiv aufgefallen, aber ich bin auch extrem, ja, total, also ich bin total schockiert, wenn ich Ihre Ausführungen und auch die Lobhudeleien auf Olaf Scholz höre, weil ich glaube, wenn Sie nach dieser Wahl wirklich noch nicht verstanden haben, dass Sie auf keinen Fall mit diesem Mann die nächste Wahl gewinnen können, dann werden Sie ein böses Aufwachen haben. Also ich glaube einfach, das ist nicht möglich, die Menschen noch mit Olaf Scholz abzuholen. In Hamburg war man ja froh, dass er hochgelobt wurde, sozusagen. Ist jetzt meine Meinung, aber das hat mich an dem Punkt schockiert. Herr Weil, erste Frage vielleicht an Sie. Sie machen ja auch einiges richtig in Niedersachsen. Thema Klimaschutz. Darauf würde ich jetzt gerne eingehen. Was können wir uns denn in Hamburg von Ihnen abgucken? Was können wir lernen aus Niedersachsen, was dieses ganze Thema betrifft?
Also das, was wir besonders gut machen, das kann man in Hamburg so nicht machen. Wir wollen und wir sind auf dem Wege, das Energieland Nummer 1 in Deutschland zu werden. Also mit Abstand am meisten erneuerbare Energien in Niedersachsen zu erzeugen. Und dafür braucht man Fläche. Dafür braucht man Fläche und man braucht mehr, was die Offshore-Windparks angeht. Ja, und da sind die Hamburger nun mal geografisch begrenzt. Die haben dafür andere große Vorzüge. So, insofern spielen wir auch da nicht mit auf Konkurrenz, sondern auf Kooperation. Und umgekehrt, was man sagen kann, was die Hamburger richtig gut machen, ist aus meiner Sicht insbesondere die Verkehrsentwicklung. Also ich weiß das, weil ja eine Reihe von Modellversuchen auch von niedersächsischen Unternehmen in Hamburg laufen. Und die sind sehr zufrieden. Und das ist auch Ausdruck von einer entsprechenden Politik eines Senats, die ja auch eine gewisse Stetigkeit vorhat. Also wir brauchen ja überall was anderes als so eine Stop-and-Go-Politik. Ja, und zu Olaf Scholz sind wir beide unterschiedlicher Auffassung. Das stelle ich jetzt mal fest.
Aber was können wir uns dann abgucken aus Niedersachsen, wenn es nicht die Windparks sind?
Vielleicht Folgendes. Was mir aufgefallen ist, dass wir die Dezentralität von erneuerbaren Energien, das ist eine Riesenchance. Also es ist eine Riesenchance im ländlichen Raum. Da werden auf einmal ganze Dörfer werden energieunabhängig und da fließt kein Geld mehr raus für die Energie, sondern das bleibt alles da. Aber da ich ja selber, wie gesagt, Oberbürger einer Großstadt auch mal gewesen bin, die Chancen, die wir beispielsweise durch gemeinsame Wärmeversorgung haben, ist gleichzeitig klimaneutral hinzukriegen, aber auch wirtschaftlich und so, dass die Leute den Eindruck haben, das ist ein fairer Preis. Die habe ich in der Großstadt wirklich groß. Aber ehrlich gesagt, auch da habe ich den Eindruck, ich erzähle in Hamburg nichts Neues, weil die machen das gut. Also auf die Frage, was können die von Niedersachsen lernen? Puh, ich muss passen.
Okay, darf ich gleich meine zweite Frage stellen oder erstmal Mikro
weiter? Herr Tschentscher muss ja jetzt noch eine Frage super. Von dir bekommen.
Herr Tschentscher, Sie haben sehr viel erwähnt, unter anderem das ganze CO2-Einsparpotenzial, was man grundsätzlich an Gebäuden hat, 40% alleine da. Ich fahre durch die Stadt mit Bus und Bahn, nehme sehr, sehr viele Dächer wahr, die nach wie vor unbegrünt und sehr, sehr kahl sind. Mein Hausverwalter, muss ich sagen, im Grindeviertel hat mir gerade deutlich untersagt, nachdem ich sehr viel Druck gemacht habe, ein Balkonkraftwerk, also es geht nur um ein Balkonkraftwerk, zu montieren. Sind immer noch Stauhauptstadt, das sind diese ganzen Themen, die Wärmewende hinkt. Mir kommen diese ganzen Ziele, wenn wir jetzt bis 2045 klimaneutral werden möchten, was wir ausgerufen haben in der Stadt, doch momentan noch sehr hinkend vor und manchmal auch sehr unambitioniert. Was würden Sie denn sagen, wo sind wir denn gerade im Status quo bei diesen ganzen Punkten unserer Klimaneutralität?
Bei der Photovoltaik auf Dächern sind wir ein bisschen hinterher, da müssen wir schneller werden und dass zum Beispiel in Eimsbüttel an bestimmten Stellen keine Solardächer erlaubt werden von den Bauämtern, hängt damit mit gestalterischen Vorgaben zusammen. Wir haben in Hamburg ja immer legen sehr viel Wert aufs Stadtbild und wir haben gerade in unserer Senatskommission für Klimaschutz gesagt, wir müssen das mal ein bisschen aufbohren. Es muss jetzt in manch einem Stadtteil möglich sein, Solardach zu machen, auch wenn wir eigentlich eine Satzung haben, die das so nicht vorsieht. Das heißt, da müssen wir einfach mehr hinnehmen, dass auch ein denkmalschutzwürdiges Gebäude auf dem Dach vielleicht dann ein Solardach hat. An anderen Stellen sind wir weiter. Wenn wir uns ansehen, wie die Fernwärme dekarbonisiert wird, das ist tipptopp modern. Wir haben dort ganz ehrgeizige Ziele. Das geht von Geothermie bis in Wärmepumpentechnik weiter. Wir haben ja ohnehin jetzt diese neue Fernwärmeleitung, die in das Industriegebiet mündet, wo wir ja Wärmequellen haben aus der Industrie, sodass wir vorhandene Abwärme nutzen können, um das Heizen von Gebäuden zu machen. Da sind wir ziemlich fortschrittlich. Und wenn ich nochmal sagen darf, was ich an Niedersachsen auch wirklich bewundere, ist die Ambition, mit der ihr ja nicht nur auf 2% Landesfläche Ausweisung für Windenergie geht, sondern Niedersachsen sagt, wir gehen ganz bewusst über dieses Ziel auch nochmal hinaus. Und das finde ich irgendwie sehr bemerkenswert. Wir müssen 0,5% unserer Landesfläche für Windenergie ausweisen. Und an jeder Ecke gibt es Gründe, kein Windrad zu wollen. Das merke ich schon an den internen Diskussionen. Das ist immer wieder Artenschutz, das geht hier nicht, das geht da nicht. Da müssen wir uns mal ein Stück weit auf Schleswig-Holstein und Niedersachsen beziehen, die ganz harte Kompromisse machen und sagen, wir machen jetzt hier die Windparks. Das ist nicht super, beliebt, aber man braucht einfach unendlich viel grüne Energie, wenn wir wirklich dekarbonisieren wollen. Gerade wir als Stadt, die ja wir leben ja von der Energieproduktion von Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, weil dort die Offshore-Windparks sind. Und deswegen haben wir auch ein bisschen die moralische und die politische Verpflichtung, einen Teil zur Lösung des Problems beizutragen. Und deswegen hoffe ich, dass wir in den nächsten Jahren 100 neue Windräder bekommen und dafür auch hinnehmen, dass es vom Stadtbild oder eben von der Situation in bestimmten Arealen dann vielleicht einen Tick weniger attraktiv ist.
Danke.
Katrin wird überschär. Es wäre schön, die Meinung zu dem bisher Gesagten einfach in die Kommentarspalten bei Instagram reinschreiben. Jetzt einfach nur die Fragen, weil wir müssen hier tatsächlich Punkt 18.30 Uhr müssen wir den Laden geräumt haben, weil dann kommt hier gleich Comedy-Publikum. Also ihr könnt auch sitzen bleiben, aber ich muss einfach nur noch mal darauf hinweisen.
Katrin, ich wollte gerade sagen, bitte. Das unterscheidet sich doch nicht.
Stell dich
so
kurz
sehr.
Vor.
Sehr gerne. Katrin Witt-Überscher, Vizepräsidentin der DEHOGA für die Fachgruppe Hotellerie und gleichzeitig Hoteldirektorin des wunderschönen Reichshofs an der Kirchenallee am Hauptbahnhof. Meine erste Frage an Sie, Herr Tschentscher, und ich muss einen Sidestep, auch ein Lob, danke, dass du das nochmal mit Erziehung zusammenbringst. Ich bedanke mich als Anliegerin des Bahnhofs, dass dort sehr viele Dinge gemacht werden, um das Stadtbild wieder zu verschönern. Das ist sehr wichtig und ich hoffe, dass diese Bemühungen auch weiter anhalten. Und weiterhin freue ich mich, dass Sie alle gerne in die Gastro gehen. Und für uns ist das nämlich sehr schwere Zeiten gerade. Und wenn wir bei Wahlversprechen sind, auch da haben wir keine guten Erfahrungen. Aber meine Frage ist an Herrn Dr. Tschentscher. Wir sind Integration und Diversität. Wie können wir weiterhin die Bürokratie abbauen, dass wir Fachkräfte aus Drittländern, die schon hier sind, schneller in Arbeit bringen?
Ja, wir müssen natürlich erstmal den Flüchtlingen erlauben, möglichst früh zu arbeiten. Das haben wir übrigens auf einer unserer berühmten MPKs schon beschlossen. Das ist umgesetzt. Das darf jetzt schon früher möglich sein. Wir haben in Hamburg eine Fachkräftestrategie, die als ein Element sagt, dass wir ganz aktiv junge Leute, die arbeitswillig sind, die auch gut ausgebildet sind, aktiv nach Deutschland holen. Und wir haben auch hier gerade wieder besprochen, dass wir die Hemmnisse, die es dort noch gibt, weil das zum Teil wirklich sehr schwierige rechtliche Abläufe sind, die man durchlaufen muss, dass wir dort schneller werden. Im Prinzip funktioniert das ja. Wir haben ja ein Welcome Center for Professionals gegründet. Aber es ist, wie Sie zu Recht sagen, immer noch sehr zäh, weil wir ganz verschiedene Rechtsregime gleichzeitig befolgen müssen. Und da erhoffen wir uns jetzt, dass das schneller geht und dass wir einfach viel mehr junge Leute nach Deutschland, vor allem auch nach Hamburg bekommen, weil wir es nicht nur in der Gastronomie so, überall in allen Branchen heißt es, unser Hauptproblem ist, die Stellen zu besetzen, die wir eigentlich haben und die wir auch besetzen müssen. Und deswegen haben wir drei Konzepte. Alle jungen Leute in Hamburg brauchen eine Ausbildung und einen Beruf. Wir gehen jedem hinterher, der die Schule verlässt. Das zweite ist, alle Flüchtlinge werden vom ersten Tag an mit Deutschunterricht sozusagen darauf gebracht, dass sie auch in Hamburg dann eine Ausbildung oder eben eine Arbeit aufnehmen können. Und das dritte ist die Zuwanderung von außen. Das ist unglaublich nötig. Ich weiß nicht, wie die Zahlen für Niedersachsen sind, aber in Hamburg ist es so, wenn wir die nächsten 10 Jahre gucken, wer geht in den Ruhestand aus qualifizierten Berufen? Und wenn wir dann gucken, wie viele junge Leute kommen in dieser Zeit ins berufsfähige Alter, dann klafft das Zehntausende dazwischen. Das heißt, wir müssen enorm viel quasi Zuwanderung, Arbeitsmigration sozusagen nach Deutschland organisieren. Da sind sich in der Wirtschaft, in den Unternehmen alle einig. Und da ist jetzt unsere Aufgabe als Staat, Bund, Länder und die Kommunen, dass man das schlanker organisiert. Es dauert einfach oft zu lange, wenn Leute, die eine Pflegeausbildung haben, die nach Deutschland kommen wollen, die hier wirklich dringend gebraucht werden, bis die endlich ihre Einreisegenehmigung, ihre Aufenthaltsgenehmigung, ihre Berufsanerkennung und dann noch ihre Arbeitserlaubnis haben. Das sind vier Rechtsregime, die sehr, sehr schwierig zu koordinieren sind. Aber da sind wir dran. Es ist ein bisschen schneller geworden. 42 Tage ist unsere Durchschnittszeit. Aber nur dann, wenn die Leute ein Einreisevisum haben und wenn Arbeitgeber und so feststeht. Dann geht es irgendwann flott, aber es gibt halt noch viele Hürden.
Wenn ich da mal kurz reinhaken kann, wir haben ja von Mensch Hamburg aus die Mensch Hamburg WG, wo wir am Anfang 21 Ukrainerinnen eine Heimat hier in Hamburg gegeben haben und die weiter betreuen. Das größte Problem, und man hackt ja immer auf der Politik rum, ist, dass die Wirtschaft nicht fähig ist, perfekt englischsprachige Menschen so zu integrieren, dass sie eben nicht nur Teller und Tabletts durch die Gegend tragen, sondern auch einen Job im internationalen Hafen Hamburg, genauso wie wahrscheinlich auch in Hannover einen Job zu geben. Und das ist, finde ich, gruselig, ganz ehrlich.
Ja, mag sein. Trotzdem sagen wir jetzt ja mittlerweile Training on the Job, geht auch beim Sprachenlernen. Man ist ja nichts so einfach.
Ja, aber also die kriegen ja nicht mal einen
Job.
Ja,
eben. Deswegen sagen wir, Leute, nehmt sie doch einfach mal. Wir sind jetzt, wir ringen jetzt um drei junge Leute, die wir aus Quito nach Hamburg holen wollen. Die haben jetzt noch nicht das Sprachlevel, was man offiziell haben muss. Aber ich bin fast sicher, wenn junge Leute hier nur drei Monate schon mal irgendwo im Job sind und die Ausbildung begonnen haben, dann das Sprachlernen kommt dann sehr schnell hinterher. Und deswegen dürfen wir jetzt nicht zu pingelig sein, wenn die Leute bereit sind, den Job zu übernehmen. Das muss natürlich erstmal gehen. Man kann bestimmte Berufe jetzt nicht sofort beginnen, wenn man keine deutschen Sprachkenntnisse hat. Aber in vielen Bereichen geht das. Dann geht sozusagen Berufsausbildung oder Einarbeitung im Job einher mit Spracherwerb. Und deswegen ist das auch etwas, also ich bin froh über jeden, der sagt, Englisch reicht mir, ich nehme die Leute. Aber auch da, wo deutsche Sprachkenntnisse nötig sind, kann man. Man muss jetzt nicht immer gleich sozusagen von den höchsten Hürden ausgehen und dann dauert es zu lange, bis die Leute anfangen können.
So, Herr Weil will jetzt auch noch eine Frage von dir beantworten.
Ja, und vorher habe ich erstmal das nur Teller und Tabletts tragen überhört.
Entschuldigung, ja.
Herr Weil, wir sprachen vorhin gerade von Neid und es gibt tatsächlich eine Sache, wo wir Hamburger Kollegen aus der Hotellerie und Tourismusbranche etwas neidisch auf Sie schauten, nämlich durch Ihre Messepräsenz bei der ITB. Wie wichtig empfinden Sie diese Messe und wie sehen Sie diese perspektivisch?
Naja, wenn Sie nach Niedersachsen schauen, dann stellen Sie fest, dass der Tourismus eine viel wichtigere und größere Branche ist, als man so auf den ersten Blick denkt. Also wir haben Tourismus in der Heide, wir haben sehr stark an der Küste, wir haben es im Harz. Und das sind insbesondere dann eben auch Regionen, die haben es auch nötig, ehrlich gesagt. Da muss auch was passieren. Und deswegen pflegen wir das. Und ich bin jetzt nicht der größte Tourismusexperte unter der Sonne. Ich sehe das eher von der anderen Seite als Tourist. Aber ich habe den Eindruck, dass das so weit gut läuft, denn wir stellen stetig über die Jahre eigentlich stetig wachsende Übernachtungszahlen fest. Also ich kann Ihnen nicht sagen, inwieweit die ITB darauf einzahlt, ja. Aber wenn sie ihren Teil daran hat, dann ist es sehr recht, dass wir uns dann auch immer wieder aufs Neue präsentieren. Also ich schätze diesen Bereich übrigens auch deswegen hoch ein, weil er im Zweifel immer noch wichtiger werden wird. Also ich meine, unsere Gesellschaft altert, die Leute haben dann typischerweise auch irgendwann mal mehr Zeit und viele von denen sind auch nicht zu knapp dran.
Unsere Gesellschaft altert und Sie gucken zu mir.
Ja, das war jetzt ein Freudscher, das tut mir leid. Nein, ich finde, Sie sehen super aus.
Ja, danke. Das hat Herr Scholz übrigens anders kommentiert damals.
Tatsächlich,
nein. Er meinte, also, ich wäre zu dick. Naja.
Nein, also da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
Gut, sehr gut.
Also, bin ich nicht der Einzige, Sie merken
das. Ja.
Aber um es zu sagen, also ich schätze einfach die Bedeutung dieser Branche hoch ein und wir versuchen sie so gut wir können zu pflegen. Wir können sie allerdings auch nicht vor allen Risiken dieser Zeit schützen, das ist klar.
Vielen Dank.
Das neue Amt Altona. Vertreten von Christina und?
Ja, hallo, Christina Feldhöhn mein Name. Ich bin Vorständin der Neues Amt Altona Genossenschaft hier in Altona. Wir bauen Hamburgs ersten genossenschaftlich organisierten Coworking Space in den nächsten anderthalb Jahren für 300 Menschen aus dem Bezirk. Und ich würde gerne nochmal auf das Thema Demokratie und deren Stärkung eingehen. Denn ich würde behaupten, dass positive Erfahrungen mit Demokratie im eigenen Aufwachsen und das sich einbringen in eine Gesellschaft, in eine Zivilgesellschaft, ein Mitgestalten können im eigenen Umfeld, ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, dass das alles Grundlagen sind, um auch langfristig sich für diese Demokratie einzusetzen und sich auch einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Und mich würde total interessieren, was in Ihren Landesregierungen für Ideen und Ansätze und Konzepte existieren, um genau das zu befördern und möglichst frühzeitig im Leben junger Menschen dazu beizutragen, insbesondere vielleicht Schulen als Orte auch zu nutzen, um diese Art der Erfahrungen zu stärken und somit auch unsere Gesellschaft langfristig zu stärken.
Dann fange ich mal kurz an. Also erstens, ich teile das total und wir brauchen das auch deswegen, weil mit anderen Einflüssen werden viele Kinder und Jugendliche mehr oder weniger automatisch konfrontiert. Wir hatten schon das Stichwort TikTok. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir zum Beispiel in den Schulen eine gute politische Bildung haben. Und da haben wir gerade folgendes Thema bei uns. Wir machen sehr viel und rein quantitativ, also wenn ich jetzt nur auf die Geldmittel schauen würde, die in diesen Bereich gehen, habe ich mir sagen lassen, da stehen wir auch im Ländervergleich gut da. Aber wie ist eigentlich das Ergebnis? Ist die Qualität dann am Ende gut? Da wissen wir viel zu wenig drüber. Da diskutiere ich gerade mit unserer Kultusministerin darüber, wie kriegen wir da eigentlich mehr Klarheit hin, um das auch besser hinzukriegen. Zweitens, wir brauchen in der Zukunft wahrscheinlich, jedenfalls in Niedersachsen, Hamburg weiß ich nicht, Peter, aber wir brauchen noch wesentlich mehr digitale Bildung. Denn die jungen Leute wachsen in einer durch und durch digitalisierten Welt auf. Und wenn man da versuchen will, mit diesen riesigen Angeboten selbst mündig umzugehen, um auf der Grundlage eine mündige Staatsbürgerin, mündiger Staatsbürger zu werden, ja, dann muss man auch dazu Hilfe bekommen. Also das sind Fragen der Schulpolitik. Und was machen wir konkret? Also es gibt in vielen niedersächsischen Kommunen Schülerinnen und Schülerparlamente, Jugendparlamente. Wir haben Planspiele an den Schulen, habe ich selber mal bei uns eingeführt. Das ist echt klasse, wo die Klassen einmal einen Tag lang zum Beispiel Ratspolitikerin sind und ihre Erfahrungen machen. Wir haben jetzt zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes eine Menge gemacht, gerade an den Schulen, hatten zum Beispiel einen Kreativwettbewerb, der richtig gut angekommen ist und teilweise mit herausragenden, hinreißenden Ergebnissen. Also da passiert sehr viel. Mir ist trotzdem nicht wohl bei dem Gedanken, dass, was weiß ich, junge Leute 13 Jahre auf eine öffentliche Schule gehen können und hinterher gerade auf die Frage nach Politik noch den Namen des Bundeskanzlers mit Mühe und Not rauskriegen, aber dann ist schon Ende im Gelände. Also ich habe leise Zweifel, ob wir das gut genug machen und deswegen sehe ich das als eine echte Aufgabe an, die Sie ansprechen.
Ja, wir haben diese Ansätze ja in Hamburg auch, Jugend im Parlament, also ich habe Sie so verstanden, man braucht auch als junger Mensch eigenes Erleben von demokratischen Prozessen und auch die Möglichkeit also zu spüren, wenn man mitwirkt, dann kann man Einfluss nehmen, man kann mitentscheiden. Das eine ist, solche Formate wie das Jugend im Parlament zu unterstützen. Ich weise immer darauf hin, weil ich selbst ein Stück weit so in die Politik reingewachsen bin, dass es auf kommunaler, also auf bezirklicher Ebene in Hamburg viele Möglichkeiten der Mitwirkung gibt. Man kann also schon sehr früh, man muss ja gar nicht Abgeordneter im Bezirksparlament sein, man kann sich auch als zugewählter Mensch, also auch als junger Mensch in Ausschüssen engagieren, man kann im Jugendhilfeausschuss Mitglied werden. Und was ich gerne mache, ist, Klassen ins Rathaus einzuladen. Und dann wundere ich mich, wie interessiert und spannend die das auch finden, wenn man dann so erklärt, ja, das ist das Rathaus, auf der einen Seite sind die gewählten Abgeordneten, das ist unser Parlament und wir sind die Regierung. Da sind die Klassen total interessiert und fragen dann, wie ist das so und von wem sind Sie denn jetzt gewählt worden und so. Und dann hat man so das Gefühl, sie erleben oder erfahren, einfach auch durch Präsenz im Gebäude, wie Politik, jedenfalls auf Hamburger Niveau, funktioniert. Und das mache ich sehr gerne. Übrigens, das funktioniert sogar in Grundschulen. Also ich besuche auch gerne mal, wenn mir ein Kind eine Karte manchmal schreibt, oh, Herr Bürgermeister, können Sie nicht dies oder jenes tun? Dann antworten wir manchmal und ich sage immer, ach übrigens, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mal mit der Klasse ins Rathaus kommen, dann kriegt ihr eine schöne Führung und dann reden wir mal eine halbe Stunde. Und da kommen also auch Grundschulklassen und sind sehr interessiert, wie Politik so praktisch in so einem Rathaus organisiert ist. Vielleicht ist das auch ein Zugang dann zu einem politischen System, was ja im Prinzip sehr abstrakt ist. Also wenn wir unseren Föderalismus Leuten erklären, da verdrehen ja auch informierte Leute oft die Augen, so wie das alles kompliziert manchmal scheint. Und trotzdem, wir sollten unser System wertschätzen. Auch unser Föderalismus, der wird immer so schräg angeguckt. Wir sind in diesem System nach einem wirklich desaströsen Lage nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem so super leistungsfähigen, attraktiven Land geworden. Da kann der Föderalismus nicht so schlecht sein, wie er manchmal gemacht wird. Und dahinter stecken auch ein paar kluge Ideen, dass man Politik nicht nur zentralstaatlich machen kann, sondern dass man es erden muss, dass es Rückkopplung gibt über die Länder. Und da wir so vielfältig sind, haben wir eben 16 Länder, macht die Sache manchmal ein bisschen anstrengend, vor allem für die Bundesregierung. Aber es hat schon seinen Wert. Und das einfach mal zu erklären, auch ein bisschen positiv dazu zu stehen, das kann Demokratiebewusstsein und auch ein bisschen Verantwortungsgefühl für unser Staatswesen stützen. Deswegen, ich unterstütze es sehr, dieser Gedanke, Demokratie erlebbar machen, auch ein Stück weit mal stolz zu sein. So habe ich auch, als ich noch, wie gesagt, noch im Studentendasein war, hat mich das doch total interessiert, jetzt mal in so einem Stadtteil mitzuentscheiden, was weiß ich, ob da jetzt was gebaut wird, ob da Wohnungen entstehen oder nicht. Und das finde ich, da Hamburger sowieso ganz oft so, ich sage mal, Stadtteilpatrioten sind, die sich wirklich für ihren unmittelbaren Lebensumfeld total gut interessieren, finde ich der Hinweis auf die demokratischen Formate, die wir haben, finde ich eigentlich einen guten Einstieg, um Leute für Politik zu interessieren. Viele kommen auch über so einen Stadtteil und Engagement sozusagen auf lokaler Ebene dann in die Politik. Ich weiß nicht, bei dir war es ja Bürgermeister in Hannover, Malu Dreyer war Bürgermeisterin in Mainz, ich habe im Bezirk angefangen. Viele Politikkarrieren, wenn man so sagt, starten wirklich auf der kommunalen Ebene, weil man dort sozusagen den unmittelbaren Bezug hat zur politischen Entscheidungskultur.
Sie starten vor allen Dingen im Ehrenamt. Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt. Also ich bin der festen Überzeugung, da wo zum Beispiel junge Leute sich im Sportverein engagieren und selbst Verantwortung übernehmen, das ist politische Bildung, das ist demokratische Bildung gleich integriert, inklusive. Also insofern ist das auch noch eine interessante Dimension.
Kai Gerullis von Handelskammer. Können wir es, ich muss das leider so machen, sonst stehen wir hier gleich mit einem Comedian auf der Bühne. Jeder nur noch eine Frage. Ich würde sagen, Mitra an Herrn Tschentscher und die anderen beiden an Herrn Weil möglicherweise.
Kriegen wir hin. Also, Kai Gerullis, ich bin stellvertretender Geschäftsführer der Handelskammer Hamburg und bin verantwortlich für den ganz großen Komplex Hafen und Mobilität. Deswegen liegt mir der Hafen auch ganz besonders am Herzen. Deswegen, Herr Weil, Sie sprachen ja auch eben schon davon, Hamburg als Aufgabe des Zentralhafens. Wir nehmen ja hier auch eine wesentliche Versorgungsfunktion für Niedersachsen wahr. Jetzt ist es aber natürlich wichtig, damit dieser Hafen auch weiterläuft und vor allen Dingen auch nachhaltig läuft, was ja hier auch wichtig ist, müssen wir ihn auf Tiefe halten, müssen deswegen baggern regelmäßig.
Das habe ich jetzt gestellt, Stefan.
Es kommt die Schlickfrage.
Jetzt kommt die Schlickfrage.
Die, Zeit drauf. Die war auf einer der Karten drauf, jetzt aber das machen wir beim nächsten Mal dann.
Genau. Das passt ja auch ganz gut. Das habe ich ja eben schon mal gemerkt. Das blitzte ja schon ganz kurz einmal auf, als das Thema Hafen kam. Bei dieser Schlickfrage ist die Stimmung zwischen Ihnen beiden ja nicht immer so gut, wie sie jetzt gerade hier auf der Bühne ist. Ich würde doch eigentlich gerne mal wissen, was kann denn getan werden, damit bei dieser Schlickfrage oder beim Sedimentmanagement, um uns einmal beim richtigen Begriff zu sagen, wir mehr an einem Strang ziehen können und da auch gemeinsam den Hamburger Hafen zukunftsfähig und wettbewerbsfähig halten. Herr Weil.
Ach, ich glaube, inzwischen ist das bei uns auch okay so. Am Anfang, da war es ein bisschen emotional, hätten wir vielleicht vorher intensiver miteinander reden sollen. Weil, also aus Niedersachsen heraus bestreiten wir überhaupt nicht, dass Hamburg Baggerbedarf hat und dann liegt es auf der Hand, dass der Schlick irgendwo hin muss. Ja, also bis dahin ist es noch keine Raketenwissenschaft. Die spannendere Frage ist, wo geht der Schlick hin? Und da gibt es ein Thema schon hören. Da sagen insbesondere viele Menschen aus Cuxhaven, dass sie durch das Strömungsverhalten große Sorge haben, dass das bei ihnen dann landet. Egal, jetzt suchen wir gemeinsam nach Alternativen. Eine Alternative, habe ich gelernt, wird derzeit gefüllt. Und dann gibt es zwei weitere Optionen. Da muss der Bund insbesondere auch mithelfen. Und da haben alle drei Länder zusammen, also Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, jetzt gerade an die Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium geschrieben, habe ich extra mir durchgelesen zur sorgfältigen Formulierung ihrer Frage und haben gesagt, jetzt müsst ihr aber hier mal ein bisschen mehr Tempo machen. Also inzwischen würde ich sagen, wir ziehen am selben Strang in dieselbe Richtung. Ist auch gut so. Sehr
gut. Ja, genau so ist das, wenn Sie mich nochmal so angucken. So soll es auch sein.
Das Mikro wandert jetzt zu Matthias Onken hier vorne. Nee, das ist Matthias. Ja.
Vorausgeschreckt erst einmal ganz herzlichen Dank für diesen launigen Talk. Ich bin mit nicht ganz so großen Erwartungen an was Neuigkeitswert angeht hierher gekommen.
Das sagst du mir auch jedes Mal, wenn ich dich zum Essen einlade.
Also ganz herzlichen Dank für die launigen und oft auch wirklich substanziellen Einblicke. Das ist man so nicht immer gewohnt in Interviews im Ergebnis. Heute nehme ich einiges mit und das als gelehrter Zeitungsredakteur. Ihnen, Herr Tschentscher, muss ich mich nicht vorstellen, wir kennen uns flüchtig. Herr Weil, für Sie zur Information, ich bin, wie gesagt, gelernter Redakteur, arbeite aber seit vielen Jahren als selbstständiger Kommunikationsberater und das unter anderem für eine ganze Reihe von Projektentwicklern und Bauunternehmen im mittelständischen Bereich, ganz überwiegend inhabergeführte Unternehmen. Meine Frage dreht sich um den dramatisch eingebrochenen Wohnungsneubau. Davon ist Hamburg sehr betroffen. Ich gehe davon aus, dass das in Niedersachsen, insbesondere in den Ballungsräumen, nicht sehr viel anders sich darstellt, insbesondere seit den letzten zweieinhalb Jahren. Die Unternehmen, für die ich tätig bin, die kommen ganz überwiegend aus dem Wohnungsneubau und haben zu tun mit den Themen, die Sie alle kennen, den typischen Gründen, dramatische Zinsentwicklung in den letzten Jahren, explosive Baukostenentwicklung, unterbrochene Lieferketten und dergleichen mehr. So. Das heißt, dass ganz viele Projekte sich einfach nicht mehr rechnen, die vor einigen Jahren begonnen worden sind, zu planen. Die lassen sich nicht mehr umsetzen, da liegen die Flächen brach. Meine Frage ist, weil das Erleben in der Projektentwicklung ist ganz häufig, dass nach wie vor die Genehmigungsprozesse sehr, sehr komplex sind, sehr aufgeladen sind mit vielen Auflagen, vielen Pirouetten, die bürokratisch gedreht werden müssen, wie man das entlasten kann. Ob Sie ganz konkrete Ideen haben, wir sprechen immer über den bezahlbaren Wohnungsbau, der ganz besonders fehlt. Bezahlbar beginnt eben nicht bei Einstiegspreisen, Mietpreisen von 20 Euro, sondern endet eigentlich für die allermeisten bei 12 bis 15 Euro. Was kann ganz konkret unternommen werden von Ihnen landespolitisch, um diese Genehmigungsprozesse zu beschleunigen und auch finanziell für die Vorhabenträger zu entlasten?
Um diese Frage befriedigend zu beantworten, haben wir just in der letzten Woche die niedersächsische Bauordnung novelliert. Neben Ernst, das ist jetzt ein wirklich weitreichender Entwurf, wie man das Bauverfahren entkrempelt, das Antragsverfahren entkrempeln kann, was die Voraussetzungen angeht und was die Beschleunigung angeht. Also es ist durchgehend digitalisiert, klar. Es gibt die klare Ansage, was nach 3 Monaten nicht beschieden ist, gilt als genehmigt. Was ein wichtiger Punkt ist, allerdings müssen vorher die Unterlagen alle richtig zusammen sein. Das ist ganz oft in der Praxis mit der Hauptpunkt. Wird zum Beispiel gesagt, da wo ich nehme mal ein Beispiel, das für Hamburg vielleicht passt, wo ich auf ein bestehendes Gebäude noch ein Stockwerk draufsetze, da muss ich nicht den modernen Brandschutz erfüllen, sondern da kann ich den Brandschutz für das Haus so, auf dem Niveau, so wie das Haus bis jetzt stand, erfüllen. Alles andere würde ja auch gar keinen Sinn machen. Und so gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, dass jedenfalls unsere Bauwirtschaft sagt, da ist euch mal was gelungen. Ich finde dies mal was, das ist eine Untertreibung, aber von der Tendenz her habe ich den Eindruck, das ist ein ziemlich weitreichender Entwurf. Und so möchte ich gerne weitermachen. Weil das stimmt schon, das Bauen ist zu teuer geworden und das wird auch nicht alles der Staat ändern können. Aber was er wirklich ändern kann, ist, dass es schneller wird. Das ist ja ein prinzipielles Problem. Wir sind in fast allen Bereichen zu kompliziert, deswegen sind wir zu langsam und deswegen macht es das noch teurer. Und umgekehrt, man kann sagen, wir müssen einfacher werden, wir müssen schneller werden und dann werden wir auch günstiger. Und die Bauwirtschaft ist dafür ein ganz gutes Beispiel. Ich sage Ihnen noch einen Punkt, da weiß ich gar nicht, Peter, ob ich das hier sagen darf. Meine Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die sind nicht ganz so happy damit, weil wir zum Beispiel gesagt haben, wir verzichten jetzt einmal auf die Stellplatznachweispflicht. Das macht es nämlich auch nochmal im Einzelnen sehr viel teurer. Ich verstehe schon, warum die kommunale Seite an der Stelle nicht happy ist. Unter anderem hängt das auch mit Einnahmen zusammen. Aber wir müssen uns wirklich große Mühe geben, dass die Bauwirtschaft auch wieder ins Bauen kommt. Und letzter Punkt. Ich finde, man sollte auch mindestens, um wieder sozusagen eine Initialzündung zu geben, auch mal drüber nachdenken, ob wir nicht sagen, für einen bestimmten Zeitraum nehmen wir uns bei manchen Standards ein bisschen zurück, um überhaupt Investoren zu sagen, entweder ihr macht es jetzt oder hinterher wird es viel teurer. Also das sind so einige Gedanken, die mir zu Ihrer Frage einfallen. Aber ich finde, das Thema ist echt wichtig.
Gibst du das Mikro an Mitra Kassai?
Moin, mein Name ist Mitra Kassai. Ich bin Gründerin der gemeinnützigen Initiative All Inclusive und wir gehen aktiv gegen Alterseinsamkeit und Altersarmut vor. Ich persönlich engagiere mich wie meine anderen 40 Ehrenamtlichen in unserem Team ehrenamtlich in Senioreneinrichtungen, in Hospizen und mir fällt auf, dass gerade die erste und zweite Gastarbeitergeneration sehr viel Angst hat gerade, was die Wahlergebnisse angeht. Nochmal vielen Dank auf Ihre Lobhudelei auf diese Stadt Hamburg, über die Vielfältigkeit, hinter der wir alle stehen. Und ich bin der größte AfD-Hasser dieser Stadt und wir gehen regelmäßig mit Omas gegen rechts auf die Straße. Deswegen erstmal vielen Dank und ich hoffe, Sie machen das regelmäßig im Parlament als auch in Ihren Reihen nochmal ganz deutlich klar, dass wir da klare Kante gegen rechts zeigen. Aber wie können wir diesen Generationen, der ersten und zweiten Gastarbeitergeneration, die Angst nehmen, auf die Straße gehen zu können? Und wo sehen Sie Pflege in 5 bis 10 Jahren? Da habe ich Angst vor.
Ja, ich fand das ein gutes Zeichen, dass wir Anfang Januar auf diese rechtsradikale Provokation aus Potsdam einfach mal Zehntausende, Hunderttausende Leute auf der Straße hatten, die einfach gesagt haben, jetzt ist hier echt mal Feierabend und nicht mit uns. Das war ein ziemlich wuchtiges Signal, hat, glaube ich, den Leuten, die da immer zündeln im Hintergrund, auch stärker beeindruckt, als sie zugegeben haben. Das ist aber in Hamburg nicht so leicht. Wir haben ja Menschen aus über 180 Nationen. Und deswegen sind wir immer, wenn es in der Welt plötzlich zu großen Konflikten kommt, auch besonders mit betroffen. Also mir war nicht so wohl die letzten Monate, wenn wir entweder islamistische Demonstrationen oder antisemitische Vorfälle hatten. Wir sind total mit betroffen, wenn es solche schlimmen Entwicklungen wie im Nahen Osten gibt. Und ich bin immer sehr froh, wenn alle mithelfen, wenn der Landesrabbiner der jüdischen Gemeinde und wenn die Vertreterinnen und Vertreter der Schura aufeinander zugehen. Also wir haben ja Kondolenzbesuche gegenseitig gehabt. Das ist ein ganz wichtiges Signal, dass wir uns hier nicht gegenseitig gegeneinander aufhetzen lassen. Das zweite Thema betrifft ja alle Senioren. Diese Situation, wie ist man plötzlich, der Ehepartner ist vielleicht verstorben, dann wohnt man irgendwo in einer Ecke, wo die Wohnung auch nicht günstig ist und so. Also wie wir das Leben im Alter lebenswert halten, das ist eine Grundaufgabe, die sowohl also die migrantischen wie auch die anderen Seniorinnen und Senioren betreffen. Ein wichtiges Punkt ist das Lebensumfeld. Wir haben, ich weiß nicht, Sie kennen vielleicht diese Projekte, wir nennen das LENA, lebendige Nachbarschaft. Das sind Projekte, wo kleine Wohnungen, die sind nicht unbedingt behindertengerecht, aber behindertenfreundlich, sind günstig und sie haben eine Anbindung an den Stadtteil. Das sind Wohnprojekte oder Wohnangebote, die wir flächendeckend in Hamburg brauchen. Denn die meisten Leute wollen gar nicht weit weg aus ihrer Wohnung. Sie wissen, dass die ungünstig ist. Kein Fahrstuhl, 4. Obergeschoss, viel zu groß, weil die Kinder sind aus dem Haus, der Mann ist verstorben. So, dann brauchen wir die Möglichkeit, im Stadtteil zu bleiben und trotzdem eine passendere Wohnsituation zu schaffen. Daran arbeiten wir jetzt konzeptionell. Wir haben schon einige dieser Wohnangebote geschaffen, weil das im Grunde ja auch allen dient. Die Leute, die eine große Wohnung frei machen, machen natürlich dann wieder Wohnraum frei für eine Familie, die da diesen Platz braucht. Und deswegen ist Wohnungsbau generell nötig, aber wir brauchen eben für alle Lebenssituationen, insbesondere auch fürs Alter, passende Wohnangebote, die dann idealerweise so kombiniert sind mit zum Beispiel auch ambulanten Pflegeangeboten, dass wenn mal was ist, was man ja, man muss ja nur stürzen, schon hat man Oberschenkel-Halsbruch und dann ist man erstmal ein bisschen außer Gefecht gesetzt und dann braucht man wohnortnah, am besten in der Anlage, diese zum Beispiel ambulanten Pflegedienste. Das kombinieren wir in diesen Konzepten und ich hoffe, dass wir, das geht jetzt nicht von einem Tag auf den anderen, weil Immobilieninvestitionen, die dauern immer Jahre, aber wir müssen es so kombinieren, dass es eben für diese Altersgruppe auch gute Wohnangebote gibt.
Lieber Herr Tschentscher, lieber Herr Weil, wir haben noch eine kleine Abschlussrubrik. Ich bin heute Mittag wie so oft bei Asia Unique gewesen in der Susannenstraße. Da haben wir einen kleinen Asiaten und ich habe gesagt, Mensch, ich treffe meinen Landesvater aus meiner ehemaligen Heimat und den Bürgermeister und der spricht aber leider so schlecht Deutsch, dass er mir kaum eine Frage irgendwie mitgeben konnte für die Fragen der anderen. Aber er hat mir Glückskekse mitgegeben und ich finde, damit schicken wir Sie jetzt auf den Heimweg, wenn Sie die kurz jeder einen sich ziehen würden.
Ist da Cannabis drin?
Und dann öffnen würden? Nein. Also, außerdem wäre das ja legal. Das wäre jetzt
halt so wild.
Ja. Jetzt wollen wir mal gucken, das soll jetzt Ihr Motto sein für die nächsten anstehenden Herausforderungen, Herr Weil. Ja, Sie dürfen auch mit vollem Mund reden. Aber Herr Tschentscher hat schon rausgezogen. Lese das mal vor mit Mikro.
You should take the advice of a woman, steht bei mir.
So, ja.
Habe ich übrigens jeden Tag zu
alle auf unsere Seite geholt.
Ah, nee, hier steht was auf Deutsch.
Lassen Sie sich in einer wichtigen Entscheidung von einer Frau beraten. Das ist die deutsche Übersetzung.
Ja, ja. So, Herr Weil, Sie haben es jetzt auseinandergerissen?
Ich habe es auseinandergerissen. Ich glaube, ich nehme noch eins.
Ja, sehr gut. Sie wollten nur noch einen Glückskeks essen.
Das hat sich gelohnt. Beeindruckend. Wenn andere ratlos sind, greifen Sie tatkräftig zu. Zwei Glückskekse.
Großartig. Das ist quasi der Abschlussapplaus. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass die Heimat meiner Familie und auch meine jetzige Heimat sehr gut regiert wird. Ich habe mich sehr wohl gefühlt mit Ihnen an Ihrer Seite. Ich war ein bisschen aufgeregt und habe mich ja dann auch noch mal einmal lang hingelegt vor lauter Aufregung vor 3 Tagen, um eine Frage zu beantworten, warum ich ein Pflaster auf der Nase trage. Herr Tschentscher, die Nase ist angebrochen. Sie wissen möglicherweise aus Patientenbehandlungen, wie schwierig das ist. Also ich bin Gott froh, dass wir das hier so schön zusammen hingekriegt haben. Ich bedanke mich recht herzlich für die viele Zeit, die Sie jetzt auch noch mit einer Rückfahrt verbringen. Herr Tschentscher, Sie sind ruckzuck wieder in Barmbek und ich darf Ihnen jedem noch eine Flasche Meierlikör mitgeben. Und ich weiß ja, dass Sie die in der Senats- oder Staatskanzlei abgeben müssen. Aber Herr Weil, Sie fahren jetzt ungefähr 1,5 Stunden nach Hannover. Sehen Sie es einfach als Wegzehrung, dann müssen Sie es auch nicht abgeben. Ich bedanke mich recht herzlich und ich glaube, unser Publikum ist mindestens so zufrieden, wie Herr Onken das gerade erklärt hat und schickt Sie mit einem tosenden Applaus nach draußen. Vielen Dank.
Fürs Zuhören. Das war Was geht? N-Club fragt nach. Präsentiert von der Zeit und Ahoi Radio.